wenn man das jetzt bezieht auf die ärztliche Tätigkeit Beziehung zum Patienten, dass das eben kein, keine Wissenschaftsdisziplin ist in dem Sinn und dass man eben diese Daten, ob das jetzt Laborwerte sind oder irgendwas anderes, was man halt misst an dem Patienten, dass das zwar hin und wieder ganz nützlich ist, wenn man das hat, aber dass das überhaupt nicht das Wesentliche ist.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ein paar grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Winfried Neuhuber. Er ist Professor für Anatomie und war einer meiner wichtigsten Lehrer im Studium. Und du wirst in dieser Folge merken, dass diese Lehre weit über das fachlich-medizinische hinausging. Dich erwartet ein Gespräch, das einen Weg vom Studenten zum Lehrstuhlinhaber, über ärztliche Werte, über die Lust am Forschen, über Kunst und über die Polyvagaltheorie. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Winfried, du blickst auf eine lange und sehr fruchtbare wissenschaftliche Karriere zurück. In einem Text für Studieninteressierte auf der Website der Uni Erlangen schreibst du, wenn du dich für das Medizinstudium entschließt, strebst du einen der merkwürdigsten, herausforderndsten, aber auch in jeder Hinsicht erfüllendsten und schönsten Berufe an. Dürfen wir gerade nochmal zurückgehen an dem Moment, wo du dich für diesen merkwürdigsten und schönsten aller Berufe entschieden hast? Wie kam denn Medizin für dich in Frage als Lebensplan?
Das ist ein mehrstufiges Ereignis sozusagen gewesen. Und ich habe, wie ich deine Frage gelesen habe, auch darüber nachgedacht. Ich war als Kind und so in den ersten Jahren im Gymnasium immer schon naturwissenschaftlich interessiert, aber auch interessiert an Kunst, an Philosophie und all diese Dinge. Wir hatten einen sehr guten philosophischen Unterricht im Gymnasium und mich hat diese breite Betrachtungsmöglichkeit, die man als Mediziner erlernt praktisch, das hat mich dann fasziniert. Und ich habe vorhin gerade mich erinnert, ich wollte als Kind, wollte ich immer Autos bauen, Autos konstruieren, was man halt so als Bub üblicherweise macht. Und dann bekam ich ja mal bei einem Cousin, der ein bisschen älter ist, als ich so ein Heft in die Hand. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es kann sowas Ähnliches wie Bild der Wissenschaft oder sowas gewesen sein. Und da wurde über die Konstruktion von Autositzen geschrieben. Also das war dann für mich so der Aufhänger zum Autobau. Und zwar wurden da die Bestrebungen beschrieben, anatomisch gerechte, richtige Autositze zu konstruieren. Und da war eine Wirbelsäule abgebildet. Und das war so in meiner Erinnerung so das erste Mal, dass ich von der Technik und diesen ganzen Fantasiewelten, die sich darum gerankt haben in meinem Hirn, plötzlich mit Anatomie Kontakt hatte. Und dann war ich hatte als Schüler wahnsinnig schwere Akne im Gesicht, also so eine Akne Konglobata und so Zeug, und war dann auch immer in dermatologischer Behandlung mit Antibiotika und allem möglichen Zeug. Und irgendwann begann mich dann diese Medikamentengeschichte, also die pharmakologische Welt zu interessieren. Ich habe dann immer die chemischen Namen, die auf diesen Medikamentenschachteln aufgeschrieben waren, habe ich dann immer mit Interesse gelesen und habe so aus meiner Schulchemie dann auch begonnen, das so ein bisschen zu aufzunehmen. Das war dann eine Assoziationswelt, die sich da auftat. Und so dass ich, wenn ich mich zurückerinnere, mich gar nicht wundere, dass ich dann als möglichen anderen Berufsweg auch Pharmazie im Kopf hatte. Pharmazie, auf der anderen Seite dann einmal auch Psychologie. Lustigerweise ist meine Tochter Nora, die ist Psychologin geworden. Und dann immer wieder Medizin. Also zwischen diesem Dreieck Psychologie, Pharmazie, Medizin schwankte das immer so hin und her. Und dann, wie es dann wirklich ernst wurde, nach dem Abitur, nach der Matura, habe ich mich für Medizin entschieden. Unter anderem auch, also was ein nicht unwesentlicher Grund war, neben der Erfahrungsbreite, die dieser Beruf zu bieten versprach, dass ich in einem Kriegsfall, im bewaffneten Konflikt, nicht selber auf Menschen schießen muss, sondern die Verwundeten behandeln. Also praktisch die, eine Möglichkeit, das ist natürlich auch ein bisschen Eskapismus, aber mich haben damals zur selben Zeit natürlich pazifistische Ideen und all diese Problemfelder natürlich auch bewegt. Und aus diesem ganzen Konglomerat von möglichen Motivationen ist dann Medizin rausgekommen und das habe ich bis heute nicht bereut.
Und warum dann Anatomie?
Das ist, ist auch eine wichtige Frage. Wie gesagt, ich war nach dem Physikum in Wien, bin ich dann gleich einmal als Tutor in die Anatomie gegangen. Ich habe vorher versucht, Tutor in der Biochemie zu werden. Und da bin ich dann damals zu dem Professor, der unsere Biochemie-Vorlesung gehalten hat, und habe gefragt, ob wir so eine Tutorenstelle haben. Demonstratorenstelle hieß ja das in Wien oder heißt das auch heute noch. Also gesagt, na leider, im Augenblick haben wir keine Stelle für einen Chemiedemonstrator. Also bin ich dann in die Anatomie. Der Professor, der Wolfgang Zenker, der kannte mich schon, weil Wolfgang Zenker ist ein sehr charismatischer Lehrer. Der lebt heute noch, der ist 95 jetzt. Und der hat uns im ersten Semester ermuntert, doch selber mal eine Vorlesung zu machen. Also die Hauptvorlesung Anatomie. Und ich habe mich da gemeldet, ganz, ganz mutig und tolldreist, und habe dann über Lunge gesprochen. Also das war so mein erster Kontakt mit anatomischer Lehre. Ich habe das immer dann gern gemacht. Und wie gesagt, war dann jahrelang Tutor auch in der Anatomie. Und wie ich dann nach dem Staatsexamen mir eine Stelle suchen musste, aber gleichzeitig in Wien bleiben wollte und klinische Stellen damals aufgrund einer Überfülle von absolvierten Medizinern schwer zu kriegen waren in den größeren Kliniken, bin ich halt auf die Anatomie gegangen und habe dort begonnen. Ich habe vorher als Student auch auf der Anatomie schon ein bisschen geforscht mit einem Freund zusammen. Haben wir uns angeleitet durch zwei damalige Assistenten mit den äußeren Augenmuskeln beschäftigt und mit der Architektur der äußeren Augenmuskeln und so fort. Also das war dann mein erster Kontakt mit wissenschaftlicher Arbeit, mit dem Erarbeiten von eigenen Resultaten. Es gab ja in Österreich zu der Zeit damals keine formalisierte Dissertationsmöglichkeit für Mediziner. Man ist ja dann, wenn man wissenschaftlich interessiert war, an irgendein Institut oder an eine Klinik gegangen, hat gefragt, habt ihr was? Und das waren dann sogenannte wissenschaftliche Arbeiten. Und so bin ich praktisch auch in die Forschung reingekommen, in die morphologische Forschung. Das ist übrigens dann eine Publikation geworden, 1975, wo ich kurioserweise als Letztautor, also nach heutiger Lesart Seniorautor, denn ich bin der Jüngste gewesen von diesem Vierergespann. Und damals war es einfach so, dass ich die Erfahreneren und die letzten Endes dann auch das englische Paper geschrieben haben, also der Robert Meyer, der war Erstautor, das war sozusagen mein Betreuer und ich stand ganz hinten. Aber das Paper ist publiziert, ist häufig zitiert, ist also, findest immer wieder, wenn du in Review-Artikeln oder in Handbüchern über Augenmuskeln noch schaust, findest immer wieder dieses Paper auch zitiert, was mich immer ein bisschen amüsiert und mich als letzter Autor, Senior Autor. Und wie gesagt, so kam ich auf die Anatomie, bin dort bis in Wien, bis Frühjahr 78 geblieben. Und das war dann die Zeit, wo Wolfgang Zenker nach Zürich berufen wurde und uns angeboten hat, einfach mitzugehen. Und ich meine, Zürich ist natürlich noch einmal wissenschaftlich ein Upgrade gegenüber Wien, auch damals schon gewesen, halt noch wie vor. Und gut, dann bin ich mit in die Schweiz, um dann zuerst einmal dieses schöne Zürich zu erleben. Und wie es halt oft so ist, wenn man als Fremder, als Ausländer in die Schweiz kommt, vor allem in die deutsche Schweiz, dann gefällt es einem am Anfang sehr gut und nach einiger Zeit wird es irgendwie komisch und man trifft natürlich auch wieder nur Ausländer und dann schaukeln sich so diese vermeintlichen Ausländerfeindlichkeiten der Schweizer im eigenen Kopf so ein bisschen hoch. Und das ist in jeder Ausländer-Community, wahrscheinlich in vielen Metropolen so. Sodass aus dem Grund und aus verschiedenen persönlichen Gründen ich dann einmal von dort weggegangen bin, und zwar nach Hamburg, eben um meine klinische Ausbildung zu machen, weil ich habe mich immer gefragt, was mache ich als halb approbierter Mediziner? Ich bin ja Arzt, ich möchte ja auch zumindest die Möglichkeit haben, eigenverantwortlich Patienten zu behandeln oder im Zweifelsfall auch mich selber. Und eben, dann kam dieses Intermezzo mit meiner Turnuszeit, 3 Jahre in Hamburg und in Bad Ischl dann in Österreich. Und dann ruft mich nach einem Nachtdienst da in dem Ischler Kreiskrankenhaus der Wolfgang Zenker wieder aus Zürich an. Ich saß da gerade beim Frühstück in der Kantine und fragt mich, ob ich wieder nach Zürich in die Anatomie kommen möchte. Und das war dann so lustig. Ich hatte ja die ganze Zeit, wo ich klinisch tätig war, den Kontakt mit der Anatomie nie aufgegeben. Es sind da dann immer wieder Publikationen erschienen von den Ergebnissen, die ich in meiner Zürcher Zeit erarbeitet habe. Und ich habe immer so dieses Doppelinteresse gehabt. Wissenschaft auf der einen Seite und klinische Medizin auf der anderen Seite. Und ich erinnere mich, ich war zwischendurch, also zwischen meiner Hamburger Zeit und der Zeit in Bad Ischl, war ich in Indien und in Nepal und habe so einen Trek in Nepal gemacht, Goripani-Trek, da Richtung Annapurna und Dhaulagiri hinauf. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wie ich da so dahin marschiere, 20, 25 Kilometer am Tag. Mir kommen immer wieder so anatomische, experimentelle Fragestellungen im Kopf. Und ich habe die ganze Zeit da also Pläne geschmiedet für die nächsten Experimente. Also neuroanatomische Markierung, das war also die Technik, die ich damals gut beherrschte. Und das hat mir dann zu denken gegeben. Und wie mich der Wolfgang Zenke wieder anruft, willst du wieder nach Zürich kommen? Habe ich natürlich gesagt, ja. Immer mit der Vorstellung, wenn es nichts wird in der Wissenschaft, gehe ich halt zurück und werde praktischer Arzt, also Hausarzt bei uns daheim. Das war so sozusagen mein Plan B. Und dann war ich wieder in Zürich. Und wie es dann so ist, dann stellen sich doch so die, nach den ersten kleineren Erfolgen, die ersten größeren Erfolge ein. Und dann publiziert man und merkt plötzlich, man wird wahrgenommen in der internationalen Community. Und dann haben mich ich war damals so Mitte 30, schon gegen Ende 30 zu. Und dann fragen mich die anderen, die älteren Kollegen noch, wann willst du dich denn habilitieren? Ich habe nie daran gedacht, mich da zu habilitieren. Das war mir immer völlig, völlig außen vor. Und dann habe ich mich doch habilitiert, relativ, relativ spät. Ich war, glaube ich, 39, wie ich mich habilitiert habe, oder 38, wie ich die Schrift eingereicht habe. Nun, dann war ich habilitiert und dann plötzlich, so um 1990, weil dann war natürlich immer die Frage, was mache ich weiter? Es war völlig klar, dass man sich dann einmal bewirbt für irgendwelche Professorenstellen. Und dann habe ich gedacht, na, zuerst bewirbst dich einmal um Extraordinariate. Aber zu der Zeit waren keine Extraordinariate ausgeschrieben. Und in Zürich wollte ich nicht bleiben, weil im selben Haus mich dann so hochzuarbeiten, das kam für mich aus verschiedensten Gründen gar nicht in Frage. Das wollte ich einfach nicht. Und dann sehe ich drei Ausschreibungen für Ordinariate. Und dann denke ich mir, das gibt's doch nicht. Das eine war das Ordinariat in Graz von Walter Thiel. Walter Thiel war mir damals nicht persönlich bekannt, sondern den kannte ich nur, weil er den Haferl, dieses große klassische Topographiebuch, rausgegeben hat. Dann die zweite Ausschreibung, die ich habe meinen Augen nicht getraut, Rohen, Erlangen.
Ja.
Und Rohen kannte ich auch nicht persönlich. Ich war noch nie in Erlangen, völlig außerhalb von meinem Horizont gewesen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass der Siemens daheim ist. Und ich kannte nur Rohen von seinem Topographie-Lehrbuch. Und ich war wahrscheinlich in Wien damals, 1969, 70, der einzige Student, der ein Rohenbuch verwendet hat, weil Rohen war in Wien nicht bekannt. Ich habe das nur zufällig gefunden in der Buchhandlung und mich hat das so imponiert, weil es das dünnste Topographiebuch gewesen ist. Und da habe ich so ein bisschen gelesen und das hat mich einfach spontan angesprochen. Also denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dieser Lehrstuhl ist frei. Und dann, praktisch zur selben Zeit, der dritte Lehrstuhl in Würzburg von Johannes Lang. Johannes Lang, den kannte ich so von der Ferne von anatomischen Gesellschaften, hat immer so eine Fliege getragen bei seinen Vorträgen, also renommierter Makroskopiker, Neuroanatom und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt bewirbst dich einmal bei allen dreien. Also das erste war Zürich, da habe ich mich beworben und dann bei den anderen zweien auch. Das erste war Graz, Entschuldigung. Und dann habe ich in Graz, hatte ich dann plötzlich den Ruf auf den Lehrstuhl. Dort hatte ich Bekannte und beziehungsweise ein Mentor dort in Graz, der Fred Lembeck, der berühmte Pharmakologe, der wäre sehr interessiert gewesen daran, dass ich da hinkomme auf die Anatomie. Nur hatte ich plötzlich einen Ruf in der Tasche. Und dann habe ich plötzlich die zweite Einladung zu Vorstellungsgesprächen nach Erlangen gehabt und dann auch noch nach Würzburg. Also ich bin an drei, das muss man sich vorstellen, so Glück hat man selten. Ich bin an drei renommierten Universitäten im Gespräch gewesen und habe plötzlich drei Rufe in der Tasche gehabt. Also sowohl Graz, Erlangen, Würzburg. Und nur dann kam es halt so, dass ich Erlangen angenommen habe, schlicht und einfach, weil da das Angebot an Ausstattung, also Geräte und so fort, Finanzmittel und etc. für die Labors, das war am besten. Und Würzburg ist dann gar nicht richtig zum Laufen gekommen, weil da war ich vom Ministerium sozusagen schon fixiert, gesetzt für Erlangen und dann konnte das bayerische Ministerium nicht da zweigleisig fahren. Also so das ist in kurzen Zügen mein Weg in die Anatomie nach Erlangen gewesen.
Schön, ich danke dir sehr für diese Entscheidung. Hättest du die anders gemacht, hätten wir uns dort nie getroffen.
Ja, hätten wir uns wahrscheinlich nicht getroffen.
Ich habe so unglaublich viel von dir über die Jahre gelernt. Ich finde es sehr nett, dass du Erlangen angenommen hast. Dankeschön.
Das freut mich natürlich, dass du das so siehst.
Unter Studenten ist ja Anatomie gelegentlich so ein Schreckfach. Diese Inhalte sind dem Schüler noch eigentlich gänzlich unbekannt. Es ist auch ein Fach, wo man in direkten Kontakt mit Leichen kommt, mit Präparaten. Und dann ist es eine unglaubliche Menge an Stoff, die da rein manchmal gepaukt werden muss, manchmal hinein verstanden werden darf. Und das alles wird ja auch, sagen wir, bestehensrelevant abgeprüft. Wie hast denn du die Anatomie erlebt als Fach, in das du hineingegangen bist? Das war für dich einfach. Kannst, also so habe ich das gerade rausgehört. Also kannst du das nachvollziehen, wenn jemand, sag mal, Schwierigkeiten hat mit dem Fach?
Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe auch nie die Kollegen hier in Deutschland beneidet, die ein Physikum durchstehen müssen, wo alles sozusagen geballt auf einen einströmt. Ich hatte das Glück, in Österreich zu studieren, und da war es früher so, ist halt auch schon seit vielen Jahren ganz, ganz anders, da war es früher so, du konntest die einzelnen Fächer, also sowohl in der Vorklinik als auch in der Klinik, einzeln dich prüfen lassen. Du konntest zu jedem Fach einzeln antreten, nach 2 Semestern zur medizinischen Physik und dann zur Chemie und so fort. Und du hattest so lange Zeit zum Lernen, wie du wolltest. Also du warst unter keinem Zeitdruck. Ich habe natürlich versucht, das in der regulären Zeit, wir hatten damals 5 Semester für die Vorklinik zur Verfügung, regulär, habe natürlich versucht und habe das auch geschafft in 5 Semestern. Und ich bin dann auch selbst immer wieder erstaunt gewesen, wie diese komplexen Dinge in meinen Kopf hineingegangen sind und auch drin bleiben wollten, scheinbar. Also die ganzen Testate im Präparierkurs und was da alles damit zusammenhängt. Also mir hat das nie Schwierigkeiten bereitet. Und ich bin dann, wie ich dann, also als anatomischer Lehrer mehr und mehr tätig war, bin ich vor allem dann auf etwas gestoßen. Das hat einige Jahre gedauert, das war mir nicht von vornherein klar, dass eigentlich der Wert vom Präparierkurs sozusagen die erste Gelegenheit ist, wenn man das an sich heranlässt, die erste Gelegenheit ist, wo man kapiert, welchen Beruf man da ergreift. Nämlich, dass man an Mitmenschen, gut, das sind Leichname, noch dazu konservierte Leichname, dass man da Dinge tun darf und Dinge tun muss, die man sonst nicht tun dürfte. Und das ist ja dann die Grundsituation des Arztes, später mit dem Patienten. Der Patient will das ja auch, der will ja behandelt werden und der will ja geheilt werden im Idealfall. Aber wenn du nicht approbiert wärst, wäre das, was du da machst, Körperverletzung oder noch Schlimmeres. Und diese Ursituation, diese ärztliche Ursituation, die kann man erstmalig erleben im anatomischen Präparierkurs. Und das ist das Einzigartige und wahrscheinlich neben dem Erwerb natürlich des Fachwissens in der Anatomie, Und neben anderen Dingen, also die Möglichkeit, einmal kollegiale Zusammenarbeit zu lernen, da am Präpariertisch. Aber dieses Erleben der Ursituation ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und einer der wichtigsten Gründe, warum man den Präparierkurs für Mediziner auch beibehalten soll. Obwohl es ja diese ewige Diskussion ob man das nicht ersetzen kann und so weiter und so fort. Aber kurzum, ich glaube, es ist natürlich ein Fach und daher kommt ja auch die Legende, dass man als Medizinstudent möglichst ein gutes Gedächtnis haben soll. Das ist zwar auch wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Also dieses Auswendiglernen der anatomischen Fachbegriffe, das ist nur so ein Nebenaspekt. Der das Gedächtnis trainiert, das finde ich ganz hilfreich. Und auch jetzt, wenn ich, mir ist es dann in den späteren Jahren natürlich oft in der Vorlesung so gegangen, dass mir ein Begriff nicht eingefallen ist. So wie einem halt im Lauf der späteren Jahrzehnte des Lebens Namen einfach nicht einfallen. Aber es ist irrsinnig gutes Gedächtnistraining, diese Anatomie, viel, viel besser, als das in anderen Fächern der Fall ist. Und natürlich, wenn man es schafft, beziehungsweise wenn der Dozent es schafft, klarzumachen, dass das ja etwas ist, was man verstehen kann, weil es so wunderbar funktionell zusammenhängt, dann ist es wirklich eine wunderbare Schule. Du lernst beobachten, du lernst beschreiben und du lernst auch diese Puzzlesteine, die so zunächst so divergent und disparat herumliegen, zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen. Also als Grundlagenfach ist es unverzichtbar, schlicht und einfach.
Ja, ich habe da auch deine Entgegnung auf Herrn Lippert gelesen im Ärzteblatt. Das war ja auch eine kurze Diskussion, wo es darum ging, wie kann man denn Kurse machen. Ich halte diesen Aspekt, den du sagst, ist eigentlich ein Meta-Aspekt, diese Gewöhnung dran, die Integrität des Patienten zu verletzen, das ist ja wirklich ein großer Widerstand, wo viele, das halte ich für ganz wichtig. Du hast auch einen Kurs dazu begleitend angeboten über viele Jahre, wo eben genau über sowas dann mit, also die Studenten sprechen konnten, wie eine Art Ballengruppe für Studenten. Und du hast auch darauf geachtet, dass im Kurs so ein Moment kam, wo die Studenten gemerkt haben, dass das ein Mensch ist mit einer Krankheit, mit Diagnosen. Ich hatte in zwei Semestern hintereinander mal aus den Papieren der Patienten diese Listen geschrieben, zusammen mit den Präparatoren, und war dann bei einem Tisch auch gewesen. Das war zufällig die Schwester von einem damaligen Nachbarn von mir. Und ich ging dann an den Tisch und habe gesagt, so, ich kenne den Bruder von der Patientin, die ihr hier habt, und ich erwarte, dass ihr die sauber von oben bis unten durchpräpariert und dass ihr danach wisst, was da drin passiert ist und dass ihr das berichten könnt. Und das gab es nie wieder, die Situation. Jahre später bei irgendeiner Studentenparty kam jemand von dieser Gruppe auf mich zu und hat gesagt, das war damals ein ganz bemerkenswerter Moment und so. Und dann gesagt, ihr war Tisch 13, gell? Und dann ist denen das ganze Gesicht entgleist, wie das sein kann, dass ich mir sowas merken kann. Aber ich habe mir nie irgendwas anderes gemerkt, wer wann wo war, sondern halt nur dieser eine Tisch, weil da ich assoziiert war, weil es eine Verbindung eben hatte für mich. Das haben sie auch dann ganz toll gemacht. Dann gab es auch keine Frage. Das hätten die auch so gemacht. Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, als ich einen Kurs noch in Neuroanatomie bei dir besucht hatte. Das war dann nach dem Präparierkurs. Und vielleicht weißt du das gar nicht mehr. Ich habe dann noch Zeichnungen von dir jahrelang rumgehabt, wo du also Kreise und Assoziationsbahnen und so gemacht hast. Und da war eine Situation, wo du die Amygdala gesucht hast. Und zwar hast du dann also mit einem Schnitt sauber geöffnet und hast gesagt, wir erwarten jetzt, dass wir hier die Amygdala sehen. Das ist zur Erklärung für alle, die noch nie gesehen haben, innerhalb des ganzen Gehirns ein paarig angelegter kleiner Haufen Zellen, den man sehen kann, wenn man weiß, wo er ist, und der ungefähr so groß ist wie ein großer Stecknadelkopf. Und das mit einem Schnitt glatt dahin gemacht, öffnest und sagst nur, und es ist mir vortrefflich gelungen. Und zwar genau in der Mitte die Amygdala geteilt und hast einfach weitergeredet. Das gibt's doch überhaupt nicht. So was habe ich noch nie gesehen, dass jemand mit einer Handbewegung etwas so gelingt. Einfach nur, es ist mir gelungen, und dann ging es weiter mit Unterricht. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das habe ich schon öfter erzählt.
Ja, das ist lustig.
Daneben sind in dem Institut aber noch ganz andere Sachen passiert. Also ich war über Jahre so lose assoziiert, habe viel von den Sachen mitbekommen, die du da gemacht hast. Zum einen hat mir gut gefallen, dass oft abends dann noch eine E-Gitarre durchs Haus schallte und du da selber für dich Musik gemacht hast. Dann komme ich nachher noch auf die Musik. Das andere aber, was eine ganz institutionelle Einrichtung war, war eine biennale Ausstellung, die Kunstinfekte. Kannst du das skizzieren? Was war das?
Die Kunstinfekte, das war, also ich habe ja, wie ich nach Erlangen kam, war ja auch noch der Richard Funk da. Ich weiß nicht, an den kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Der ist 94 oder 95 nach Dresden gegangen. Ist jetzt auch seit 2 Jahren, glaube ich, seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr ist er emeritiert. Und der Richard Funk hat wiederum eine Tradition von Rohen weitergeführt und von Elke Dreckhol, nämlich mit der Kunstakademie in Nürnberg zusammenzuarbeiten, Anatomie für Künstler zu machen. Der Künstler, der dann sozusagen das Verbindungsglied zur Kunstakademie darstellte, war der Peter König, der auch bei diesen Kunstinfekten immer mitgetan hat. Und wie Richard Funk dann nach Dresden ging, habe ich sozusagen diese Anatomie für Künstler von ihm geerbt. und den Peter König. Und diese Verbindung zur Nürnberger Akademie. Und ich habe in den 90er Jahren mit dem Peter zusammen die eine oder andere Ausstellung nur mit Kunstakademie-Werken und Kunstakademie-Studenten gemacht. Und dann hat der Toni Simpson, irgendwann einmal 2004 war das oder 2003, hat er gesagt, machen wir doch etwas, nicht nur mit den Kunstakademie-Studenten, sondern mit den Medizinstudenten. Also so eine Doppelgleisigkeit. Medizinstudenten, die künstlerisch tätig sind, und Kunstakademie-Studenten, die etwas zum Thema Anatomie, Medizin oder menschlichen Körper oder was auch immer zu diesem Themenfeld zu sagen haben. Nun, dann sind das war dann 2005, die erste Kunstinfekte-Ausstellung. Kuratiert hat das der Peter König zusammen mit der Nele Lipp, der einer guten Freundin aus Hamburg oben, die ist also auch professionelle Künstlerin, Kunsterzieherin und alles Mögliche, die hat das immer sehr, sehr professionalisiert. Und an die kannst du dich wahrscheinlich erinnern, weil du
warst ja. An beide, auch an Peter König auch.
Ja, du warst ja 2011, glaube ich, dabei mit einer Arbeit. Bei den Kunstinfekten.
Also ich habe öfter Sachen aufgehängt und aufgeräumt, als dass ich ausgestellt habe. Mit Jochen Lennertz bei der Gruppenausstellung habe ich mal ausgestellt.
Ja, nein, aber du weißt, ich habe nämlich nur mal nachgeschaut, weil ich es auch nicht mehr genau wusste, ob es 2011 oder 2013 war. Warst du mit einer Arbeit, und zwar oben im kleinen Hörsaal, hing die, soviel ich mich erinnere. Aber anyway, das waren diese Kunstinfekte und mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe da viele Leute, es kamen ja dann auch tätige Ärzte dann dazu, der Roman Carbon, unser Kinderchirurg zum Beispiel und alle möglichen. Und wir haben dann eben noch 2007, zuerst haben wir das jedes Jahr gemacht, 2005, 6, 7, und dann haben wir gemerkt, das ist organisatorisch, also nicht so ganz unaufwendig, sodass wir uns dann zum Biennale-Rhythmus entschlossen haben. Und die letzte Ausstellung haben wir 2015 gemacht, weil turnusgemäß wäre dann 2017 wieder eine gekommen, aber das war genau die Zeit des Lehrstuhlwechsels. Und da wusste ich schlicht und einfach nicht in der Vorbereitungsphase, die nötig gewesen wäre, also 2016, wusste ich nicht, wie es weitergeht, wer dann kommt. Und ich habe dann 2017 und die ganzen jetzt jüngst vergangenen Jahre schlicht und einfach auch nicht gewusst, wie das mit der Renovierung wird. Da werden die Pläne ständig wieder über den Haufen geworfen und so weiter und so fort, sodass wir gar nicht planen konnten. Das ist der Grund, warum wir seither keine Kunstinfekte-Ausstellung mehr gemacht haben. Obwohl die Nele Lipp zum Beispiel, die würde nichts lieber tun, als wieder so eine Kunstinfekte-Ausstellung organisieren, da in der Anatomie.
Ja, Nele hat ja das Institut Coincidence und ist genau. Ja gerade für so interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenkünfte, das ist ja ihr Thema.
Ja, ja, das ist ihr Leib- und Magenthema. Und eben, die ist nach wie vor, also von einer erstaunlichen, auch jetzt in der Corona-Phase, von einer erstaunlichen Aktivität und von einem Tatendrang, das ist, muss ich immer wieder bewundern.
Ich denke, dass die Medizin mit der Kunst so viel mehr gemein hat, als wir üblicherweise wahrnehmen. Einer meiner Oberärzte in der Intensivmedizin hat das irgendwann so zusammengefasst. Die Medizin ist keine Wissenschaft, sondern sie ist eine Kunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr richtig, diese Aussage.
Ja, ja, das ist...
Gerade in dem Kontakt mit dem Patienten, das ist etwas, was nicht nur mit Zahlen beschreibbar ist, sondern das ist ein Moment der Begegnung, der eben auch etwas Kunstvolles haben kann.
Ja, und es tut einem auch selber gut. Ich erinnere mich so in der im Gymnasium, da hat uns, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das war unser Philosophielehrer. Er hat dann gemeint, dass man einfach die verschiedenen Kunstsparten, je nachdem, wie man halt begabt ist und interessiert ist, dass man alles einmal ausprobieren sollte, also zeichnen, malen, schreiben, musizieren, und ohne da jetzt irgendwelche Ambitionen professioneller Natur zu haben. Aber dieser ernsthafte Dilettantismus, wenn man so will, ist unheimlich wichtig für die eigene, wie man so sagt, Persönlichkeitsbildung und auch für die eigene Befindlichkeit, für das eigene Seelenkostüm sozusagen.
Weil es einen Ausdruck verleiht, eine Fähigkeit zum Ausdruck gibt in verschiedenen Modi?
Ja, weil man dann erst merkt, eben wie du vorhin gesagt hast, wenn man das jetzt bezieht auf die ärztliche Tätigkeit Beziehung zum Patienten, dass das eben keine Wissenschaftsdisziplin ist in dem Sinn, und dass man eben diese Daten, ob das jetzt Laborwerte sind oder irgendwas anderes, was man halt misst an dem Patienten, dass das zwar hin und wieder ganz nützlich ist, wenn man das hat, aber dass das überhaupt nicht das Wesentliche ist. Und das hat ja immer schon dazu geführt, zu Unmut auf Seiten der Patienten und natürlich auch auf Seiten der ärztlichen Kollegen, wenn das alles zu technisiert wird und dieser Topos der mechanisierten, der Maschinenmedizin, was ja manches Mal auch dann gleichgesetzt wird mit der Schulmedizin, weil halt die meisten Maschinen in Institutionen der sogenannten Schulmedizin stehen. Dieser Topos ist ja auch uralt. Und also sei das irgendwelche Gerätschaften gibt, mit denen man versucht, Menschen zu erfassen oder verschiedene Aspekte der Menschen. Und das, was mir gerade einfällt, weil gestern habe ich wieder ein paar Studenten im Rahmen der sogenannten Berufsfelderkundung durch unsere Sammlung geführt. Das ist in der letzten Zeit stößt es auf große Beliebtheit. Berufsfelderkundung, was die ja machen müssen in der Vorklinik, in der Anatomie zu machen. Und da kann man denen verschiedene Sachen zeigen, also geschichtliche Aspekte, wissenschaftsgeschichtliche Geschichten. Aber eines, was ich immer zeige, ist ein sogenanntes Kraniometer. Ich weiß nicht, ob du das einmal gesehen hast bei uns in der alten Sammlung.
Ist das für die physiognomischen Untersuchungen des Kopfes?
Ja, genau. Das ist dieses Gerüst, wo dann also ein mazerierter Schädel eingespannt ist. Und dieses Kraniometer ist ja von der messenden Anthropologie so im späteren 19. Jahrhundert gern verwendet worden. Das war die Zeit, wo man gedacht hat, man kann den Menschen wirklich vermessen.
Er kann Verbrecher erkennen, genau, an der Kopfform,
genau,
und dergleichen.
Genau, die grauenhafteste Entwicklung ist ja dann im Dritten Reich gewesen, wo man diese Kraniometrie für die Rassenkunde verwendet hat. Und das ist ja ein ganz absurder Fall, wo Messdaten, also anthropometrische Daten, für die fürchterlichsten Verbrechen dann verwendet worden sind. Das ist immer so eine Geschichte, die man immer wieder präsentieren muss, weil sie so exemplarisch das zeigt, wo das hinführt, wenn man nur auf die Daten schaut.
Ja. Und dann den Menschen überhaupt nicht mehr sieht.
Ja, weil der verschwindet dann hinter diesen Daten. Und das, gut, es wird Gott sei Dank eh auch in der Gegenwart, wo es um Big Data geht und so, das wird eh Gott sei Dank immer wieder thematisiert von den Leuten, die sich dann professionell damit beschäftigen und den ganzen ethischen Aspekten etc. Das, man muss immer wieder darauf hinweisen.
Es kann aber auch ganz subtil sein. Ich war gestern in einem Zoom-Workshop gesessen der Deutschen Gesellschaft für Hypnosetherapie und da sprach Gunter Schmidt, der ist in Heidelberg, ist ein ganz, ganz beeindruckender Hypnosetherapeut und letztlich klinisch psychotherapeutisch tätig mit einer eigenen Klinik und ganz vielen Konzepten. Und er sprach davon, was er in der Krebsnachsorge häufig für Herausforderungen hat, wenn da Leute zu ihm kommen, denen an den Kopf geklatscht wird, sie haben eine unheilbare Krankheit. Mhm. Und er sagt, die haben richtige Probleme damit. Und es ist ja auch glatt gelogen. Das ist unheilbar, das ist ein Blick in die Zukunft und es ist vermessen, wenn irgendjemand sagt, das ist unheilbar.
Ja, ja,
man
ja.
kann das schon verstehen, dass der Patient gerne das hätte. Man kann auch verstehen, dass der Arzt das gerne sagen möchte, gerade wenn in Resonanz vielleicht geht, weil das Alter ähnlich ist oder irgendwas. Da gibt es ja genug Gründe, warum man auch als Behandler kurz in Resonanz geht mit seinem Patienten und dann eben nicht mehr so ruhig denken und reden kann, wie man das eigentlich gelernt hat. Und dann hilft es natürlich, sich an Zahlen zu klammern. Und dann sagt man halt, ja, die Überlebenschance ist 5%. Das ist ja völlig irrelevant für das Individuum. Das ist ja nur relevant, wenn man gerade habilitieren möchte zum Thema. Und dann sagt aber dieser Satz, der prägt, das ist letztlich hypnotische Sprache in diesem Moment, wo der Patient sich so mit seiner existenziellen Bedrohung konfrontiert sieht, klatscht so einen Satz hinein in den und formt dann, wie er sich da wahrnimmt. Und das ist nicht gut, wenn er sich wahrnimmt als, ich bin unheilbar erkrankt.
Hm, ja, ja.
Zumal es einfach, also es stimmt nicht. Ne? Kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Es gibt spontane Remissionen, es gibt super Verläufe. Es gibt einfach auch Leute, die haben einen Krebs, wo Ärzte sagen, das wird nichts und dann geht es denen viele Jahre später immer noch gut. Das sind freilich nicht die meisten, aber die gibt's. Und es ist, sagt er, eine Körperverletzung, wenn man den Satz sagt, sie haben eine unheilbare Krankheit. Ich muss zustimmen, das sehe ich ganz genauso.
Ja, das ist eben dieses Problem, was vor Jahrzehnten auch die Diskussion bestimmt hat. Früher war es ja häufig so, dass genau diese Geschichten gar nicht verbalisiert wurden vom behandelnden Arzt und man sehr, sehr vorsichtig war, was natürlich im Extremfall dazu geführt hat, dass man den Patienten völlig im Unklaren gelassen hat. Und dann kam diese Zeit, das war so, naja, das war die Zeit, wie ich studiert habe, so ungefähr in den 60er, 70er Jahren, kam dann die Zeit, wo man gesagt hat, ja, man muss doch den Patienten aufklären, man muss ihm reinen Wein einschenken und so weiter und so fort, was dann eben im Extremfall zu solchen Formulierungen führt, wie unheilbar erkrankt. Und das zeigt einfach, wie schwierig es ist, da auch eine Sprache, eine adäquate Sprache zu finden. Ich erinnere mich, in einem unserer Seminare, also dieses sogenannte Begleitseminar mit den Medizingeschichtlern zusammen, da haben wir in den letzten Jahren, also seit der Karl-Heinz Leben, der unser Medizinhistoriker, mitgemacht hat, haben wir das ja ein bisschen umgestaltet und der hatte die gute Idee, immer Gäste einzuladen, also meistens ärztliche Kollegen, die in Fächern tätig sind, wo halt schlicht und einfach der Tod ständig an der Schwelle steht. Und rein möchte durch die Tür. Und unter anderem war auch der Hohenberger mal da, als Chirurg. Und der hat genau zu dem Thema eben dann gesagt, dass er überhaupt keine Prognosen abgibt. Also er sagt den Patienten, natürlich, er spricht über die Krankheit, aber er hütet sich sehr, da überhaupt Prognosen abzugeben, wie lang das dauern könnte oder ob gar nicht und so weiter und so fort, was wahrscheinlich ein sehr wichtiges Prinzip ist. Genau in dem Sinn, wie du gesagt hast, dass man nicht in die Zukunft schauen kann.
Ich habe Herrn Hohenberger im OP oft erlebt. Ich habe Anästhesie in Erlangen gemacht und ich kann das sehr gut verstehen, dass er dazu nichts sagt. Er hat es ganz oft gemacht, dass er gesagt hat, schau mal erst mal rein. Und dann hat er dann, wenn er, also ein Viszeralchirurg, und wenn er dann eben im Bauch die Situation gesehen hat, dann hat er Entscheidungen getroffen, wie man jetzt weitermacht. Und auch dann hieß es, so, jetzt machen wir erst mal zu. das ist ein, denke ich, ganz bewusstes, auch im Ungewissen lassen, weil es eben eine Pseudosicherheit wäre, also ein Fehler, da jetzt eine Gewissheit zu erzeugen, die es nicht gibt. Er hat das ganz gut gemacht und ganz verantwortungsvoll. Das war auch mein Eindruck, ja. Wir haben vorhin ganz kurz schon angeschnitten, dass du Musik machst. Und das ist jetzt ein anderer dieser Aspekte der Künste. Inzwischen sind es nicht mehr nur 7 Künste, inzwischen sind es 9. Kennst du die 2 anderen, die danach kamen? Das Fernsehen und der Comic.
Das
ist in Erlangen ein Laden, Number 9, ganz großartiger Comicladen. In Erlangen ist Comic ja groß auch.
Ja.
Und bei dir ist es die Gitarre. Du spielst unglaublich gut, technisch ganz, ganz versiert und mit einem ganz breiten Repertoire. Was bedeutet denn diese Musik für dich?
Das ist auch eine lange Geschichte. Also Musik ist bei uns daheim immer gewesen, obwohl meine Eltern jetzt keine, also weder professionell Musik machen noch sonst was, aber es war immer eine Gitarre daheim. Mein Vater und meine Mutter können Gitarre spielen. Meine Mutter hat Zither gespielt. Mein Vater hat früher Klarinette gespielt in einer Blasmusikkapelle. Ich habe dann einmal eben diese Gitarre begonnen, mir zu greifen. Habe dann auch, ich weiß gar nicht mehr, woher das stammte, so ein kleines Heft, also so ein Übungsheft, so eine kleine Gitarrenschule gefunden. Und das war so die Zeit der Frühpubertät, wo man irgendein Instrument sich anlachte, um also natürlich auch bei der holden Weiblichkeit punkten zu können.
Ja, wenn man es kann. Ich habe sehr schlecht Schlagzeug gespielt, das hat nicht funktioniert.
Und dieser berühmte Schlager, man müsste Klavier spielen können, gilt also für alle anderen Instrumente. Und das war, ich bin ja praktisch mit den Beatles und den Rolling Stones und dieser 60er-Jahre-Musik aufgewachsen. Und irgendwann hat dann das Gitarrespielen das Tennisspielen abgelöst. Also ich habe so als 14-, 13-, 14-Jährige habe ich Tennis gespielt. Nicht sehr erfolgreich. Also ich habe, glaube ich, nur einmal gegen meine Freunde dort, die auch gespielt haben, gewonnen. Aber dann mit der Gitarre ging es wesentlich besser. Und dann die wurde auch überall hin mitgenommen. Also wenn wir dann auf Skikurs gefahren sind mit der Klasse, habe ich natürlich die Gitarre dabei gehabt. Und da haben wir halt so die üblichen Schlager gespielt und so. Und dann hat mich jemand einmal fotografiert und irgendwie ist das Foto, wo ich mit Gitarre zu sehen bin, da auf so einem Stockbett in dieser Skihütte sitzend, ist das in der Musikstunde in der Schule dann einmal thematisiert worden. Und dann hat mich der Musiklehrer hat mich gefragt, ob ich denn schon einmal was von Bach gespielt hätte. Habe ich natürlich damals noch überhaupt nicht gewusst, was Bach für Gitarre geschrieben hat. Ganz zu schweigen, dass ich sowas gespielt hätte oder spielen hätte können. Ich habe dann ausweichend geantwortet. Und wie ich dann studiert habe, waren zwei Menschen ganz, ganz wesentlich. Ich habe, wie gesagt, nie Stunden genommen. Ich habe nie wirklich einen Gitarrenunterricht gehabt. Oder drei Menschen eigentlich. Einer, Bekannter von meinem Vater, das war schon noch zur Schulzeit, der hat dann gemeint, also anstatt dieses Schrumm-Schrumm, diese Akkordbegleitung, halt, die man halt zu den Schlagerliedern gespielt hat, anstatt das zu machen, soll ich doch also Konzertgitarre üben und spielen lernen. Dann habe ich gemeint, da spielst du dann allen davon. Also da spielt man dann, wenn man die Technik kann, ist man natürlich den anderen haushoch überlegen. Und dann im Studium zwei Leute. Das eine war der Schwager eines Kommilitonen, mit dem ich am Anfang mein Studentenheimzimmer geteilt habe. Der hat selber Architektur studiert, aber der Schwager von ihm, ein Franzose, der hat damals in Wien Gitarre studiert, bei dem berühmten Karl Scheidt. Und gleichzeitig hat er seine Doktorarbeit in Germanistik geschrieben über die Zauberflöte, also Freimaurer und so. Und von dem habe ich das erste handgeschriebene Notenblatt bekommen. Der hat mir da die Bourée von Bach aus der ersten Lautensuite in E aufgeschrieben, da-da-dam, 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 da-da-dam und so fort. Und die habe ich dann mir hart erarbeitet. Das war so der richtige Einstieg in das klassische Gitarrenspiel. Und der zweite ist ein Studienfreund von mir, der selber exzellenter Geiger ist, Max Kumpfmüller, der ist Internist geworden in Hallein bei Salzburg. Und der ist immer gekommen mit einem ganzen Stapel von Noten klassische Gitarrenmusik. Der hat mich immer versorgt mit der Musikliteratur. Ich habe früher nie noch Noten gespielt, immer noch Gehör und kann zwar Noten lesen, aber ich kann nicht vom Blatt spielen. Und ich habe mir dann diese Stücke, das waren so diese typischen Stücke alter Musik, also sowas, was Lautenmusik halt im 16., 17. Jahrhundert da gespielt wurde. Und habe mir auf die Weise ein gewisses Repertoire erarbeitet. Und dann gab natürlich dann eins das andere, weil dann hatte ich plötzlich auch so Idole, nämlich Gitarristen, die genau diese Musik gespielt haben. Und dann waren die Beatles weniger interessant, aber dann Leute wie Andrés Segovia oder Julian Bream und so. Ich hatte damals keinen eigenen Plattenspieler und habe mir einen ausgeborgt von einem Kommilitonen im Studentenheim und bin dann immer das war auch ein Tipp von dem Max Kumpfmüller, bin dann immer ins British Council gegangen. Das ist gibt es in vielen Ländern und auch in Wien so eine Dependance von der englischen, britischen Botschaft, die also englische Kultur da verbreitet. Das ist so ähnlich wie die Goethe-Institute. So, also, und dort konnte man sich Schallplatten ausborgen, vorwiegend von englischer Renaissance- und Barockmusik. Und da habe ich natürlich dann die Latte für mich, die ich erreichen wollte oder gar überspringen wollte, sehr hoch gehängt, weil diese Stücke, die der Julian Bream da auf der Laute oder auf der Gitarre gespielt hat, eben auch von Bach und John Dowland und all diese berühmten Sachen, die sind ziemlich anspruchsvoll. Und ich habe natürlich dann auch immer gemerkt, manche technischen Hürden, die kann ich nicht überspringen, da habe ich immer schwindeln müssen. Und da arbeite ich heute nach wie vor dran, das wirklich zu meistern. Und ich meine, ich habe dann immer wieder Phasen gehabt, wo ich praktisch gar nichts gespielt habe, einfach keine Zeit gehabt habe. Oder. Und habe aber dann immer wieder den Tritt gefunden und dann mein Repertoire immer wieder aufgefrischt, weil ich merke mir das nur im Kopf, ich kann mir das nicht nach Noten merken. Ich muss zwar immer wieder nachschauen in den Noten, aber wenn ich es dann wieder auswendig spielen kann, dann bleibt es wieder einige Zeit im Kopf drinnen. Und habe dann eben Gott sei Dank immer wieder Phasen gehabt, wo ich darauf zurückgreifen konnte. Und dann kam eine wichtige Entwicklung, und zwar zwei von meinen, oder dann drei letzten Endes, von meinen ehemaligen Studenten. Ich weiß nicht, ob du, wie lange bist du in Erlangen gewesen? Bis wann ungefähr? Weil das war dann das eine, der Robert Hammer, die sind jetzt alle in der Zwischenzeit längst fertig, der Robert Hammer, der Manuel Schmidtlein, exzellenter Pianist, und der Johannes Hilgert, der auch lange Zeit Tutor in der Anatomie war. Und
der war doch Chorleiter auch, oder Johannes?
Nein, das war der Johannes Havler.
Ah ja,
der Johannes Havler, der den Medizinerchor gegründet hat und nach wie vor leitet. Und die Burschen, also zuerst der Robert Hammer, die haben mich sozusagen auf die Bühne gezerrt, um das so drastisch auszudrücken, nämlich immer bei unseren Examensfeiern. Und das erste war, glaube ich, 2009 oder 2010, wo wir dann gemeinsam da auf der Bühne bei der Examensfeier musiziert haben. Und dann ist, ich weiß nicht, ob du dich an den Markus Markus Grunewald erinnerst, Anästhesist, lange Zeit beim Bautz und dann irgendwann, auch schon wieder seit vor vielen Jahren, ist er dann in einer Praxis arbeitet, also in einer niedergelassenen Situation jetzt. Und der Markus Grunewald, der hat eine Band, eine Punk-Rock etc. Band gegründet und da habe ich von 2014 an jetzt etliche Jahre gespielt. Zuerst angefangen haben wir mit Grunge, also mit diesen Stücken von Nirvana.
Ja, ja.
Und,
das ist eine Vorstellung. Ich meine, ihr habt auch im Treppenhaus der Anatomie schon zusammengespielt.
Genau.
Wir
haben ein paar Treppenhauskonzerte gemacht mit unterschiedlichen Besetzungen. Und die letzte Formation, die jetzt auch noch existiert, aber ich bin da jetzt nicht mehr so aktiv dabei, sind die Midlife Chrysler. Das ist die Band, die dann auch größer geworden ist. Und da haben wir auch, gibt sogar eine Homepage, wo ein paar Aufnahmen drauf sind, midlifechrysler.de. Und da haben wir in der Anatomie ein paar Mal gespielt. Ein paar Auftritte haben wir auch gehabt. Das weiteste international war ein Auftritt, zwei Auftritte in Graz. Da hat uns nämlich einer von unser gebürtiger Grazer, der hat uns dahin vermittelt. Also wir haben sogar internationale Aktivitäten da gezeigt. Und durch diese Geschichten habe ich so ein bisschen Aufführungspraxis bekommen. Ich habe früher ja nie vor Publikum gespielt oder auf einer Bühne. Und plötzlich, mir macht das auch nichts mehr aus, also ich stelle mich da, wir haben im E-Werk haben wir auch schon einmal gespielt, ich stelle mich da einfach hin, so falsch oder richtig das auch immer klingen mag, und das hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt bin ich halt wieder dabei, weil die Midlife Chrysler, die haben sich so ein bisschen wegentwickelt, also da finde ich mich nicht mehr so richtig in der Musik wieder. Jetzt spiele ich wieder allein auf meiner Konzertgitarre und versuche einfach die Technik nicht zu verlieren. Und auch das Repertoire so häufig frisch zu halten. Bin auch ganz stolz, dass ich mir neue Stücke dazu erlerne und die auch behalte im Gedächtnis. Auch wieder so ein bisschen Gedächtnistraining. Das ist also fester Bestandteil, vor allem jetzt meiner täglichen Aktivitäten.
Ja, gut, dass du die gleich anmoderierst. Da geht es mir auch darum. Du hast ja eigentlich keine echten Verpflichtungen mehr im Vergleich zu dem, wie es früher war. Als Vorsitzender des Promotionsausschusses hast du unglaublich viele Dissertationen gelesen. Du hast Kurs gehabt, du hast Vorlesungen gehalten, du hast regen Austausch gehabt, auch mit klinischen Kollegen und eine Zusammenarbeit auch da in verschiedenen Modellversuchen. Und dann bist du auf einmal Emeritus, aber trotzdem machst du noch weiter und interessierst dich für Sachen. Du müsstest ja nicht.
Ich müsste nicht, ganz, ganz richtig. Aber ich habe ja, ich bin ja von meiner Nachfolgerin, der Steffi Quirten, bin ich ja sozusagen mit offenen Armen aufgenommen worden, wie auch umgekehrt. Also wir haben die wirklich gern gemacht und die hat auch gleich gesagt, also du kommst gar nicht in Frage, dass du da aus dem Institut dich zurückziehst. Du bist sozusagen bei unserer Arbeitsgruppe dabei. Das war immer ganz lustig, weil die hat ja, sie ist leider Gottes jetzt kaum, dass sie da war, schon wieder weg, weil sie nach Bonn gegangen ist, weil sie, glaube ich, vor der Vorstellung, jetzt die nächsten 10 oder 20 Jahre auf einer Dauerbaustelle arbeiten zu müssen, vor der hat sie, glaube ich, kapituliert. Und das ist da bei dieser ganzen Generalsanierung der Anatomie, glaube ich, bis auf Weiteres kein Ende abzusehen. Geschweige denn, dass kein Geld so wirklich fließt. Na gut, die ist jetzt wieder weg nach 3 Jahren. Aber ich habe dann, und das hat mich also wirklich köstlich auch amüsiert, die hat ja viele, viele Doktoranden und Doktorandinnen, die alle und junge Mitarbeiterinnen, die alle keine Mediziner sind. Das sind alles Biologen, Biochemiker und so, haben natürlich von Anatomie keine Ahnung. Und dann habe ich denen immer so beibringen können, ein bisschen Mausanatomie, wo der Vagus ist bei der Maus, wie man den findet und das Ganglion nodosum und so weiter und so fort. Und das war wirklich putzig, muss ich sagen. Und ich habe natürlich dann selber auch verschiedene Interessen noch. Und vor allem habe ich eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit einem guten Freund in den USA. Den kenne ich seit also mindestens 30 Jahren. Dieser gebürtige Schweizer, der war dann eine Zeit lang bei mir in Zürich. Und der ist dann wieder in die USA zurückgegangen, in so ein riesiges Forschungslabor, wo sie sich mit metabolischen Erkrankungen, also mit der ganzen Adipositas-Pandemie praktisch da drüben beschäftigen und so fort. Und mit dem habe ich nach wie vor Zusammenarbeit und war jetzt auch ein paar Mal drüben in seinem Labor, wo ich also richtig im Labor gearbeitet habe und da meine eigenen immunhistochemischen Inkubationen durchgeführt habe und da kommen auch wieder Publikationen raus. Also es ist wirklich ein sehr befriedigendes und eine sehr lernintensive Phase für mich, weil ich natürlich auch immer wieder ein bisschen die aktuelle Literatur studieren muss und dann sind natürlich viele Anfragen, ob ich den einen oder anderen Review schreiben kann und das häuft sich so, dass ich so 2 bis 3 Dinge gleichzeitig am Laufen habe. Und dann mache ich so ein bisschen Lehre, immer da in der Neuroanatomie-Vorlesung von der Steffi Kürten habe ich eine Vorlesung zum autonomen Nervensystem jetzt die ganzen Jahre gemacht. Und mit der Marion Raab, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, kenne ich. Ja,
kennst du Marion Raab, machen wir einmal im Jahr Anatomie am Lebenden. Also praktisch und zwar als Block-Wahlfachseminar an einem Wochenende. Und sie macht es gern, damit sie ihre APL-Professur behält. Und mir macht es auch Spaß. weil das ist ja genau diese Anatomie am Lebenden, die ich ja seinerzeit initiiert habe, 92, und die ich dann einmal durchgehalten habe. Und das ist praktisch die Fortführung dieser Tradition. So dass ich immer wieder da im Institut auch anzutreffen bin. Und das hilft natürlich auch ein bisschen, den Tag zu gestalten. Ohne dass es jetzt eine richtige Routine wird. Also ich habe natürlich andere Routinen, damit man, aber das sind eher diese Alltagsroutinen, also aufstehen, Frühstück, einkaufen gehen und so.
Ja, also nichts, wo man ein besonderes Genie dafür braucht. Aber das andere ist ja doch etwas, wenn man kurz mal recherchiert, die schiere Anzahl von Artikeln, die du rausgebracht hast, in Leben, der Buchkapitel. Und ich denke, im Benninghoff ist ja das Hirnstammkapitel ist von dir, ne?
Ja, genau. Da bin ich auch gerade mit einem jüngeren Kollegen dabei, das neu zu bearbeiten. Also das haben wir zum größten Teil völlig neu geschrieben, neue Abbildungen gemacht. Und da sind wir natürlich auch schon längst über der Deadline der Manuskriptabgabe, aber das geht, glaube ich, den anderen Co-Autoren nicht viel anders, was zum Teil auch der Corona-Geschichte da geschuldet ist.
Wie fokussierst du denn da? Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast dann mehrere Projekte gleichzeitig offen und trotzdem kommt da sowas raus dabei.
Naja,
der Output ist ja enorm und die Qualität ist enorm.
Es ist ja mehr oder weniger immer ein ähnliches Themenfeld. Also es geht, obwohl natürlich diese Themen riesengroß sind, und aber halt auf anspruchsvollem Lehrbuchniveau kann man dann halt so ein Riesengebiet wie den Hirnstamm halbwegs bearbeiten. Aber recht viel mehr ist dann eh kaum möglich. Und beim autonomen Nervensystem, also mit dem Freund da in Amerika, Hans-Rudi Berthou, da schreiben wir halt immer über den Vagus. Das ist das Thema, wo wir einiges zu sagen haben. Und diese Ähnlichkeit der Felder macht es ein bisschen leichter, auch so ein bisschen parallel zu arbeiten. Aber ich muss da auch immer aufpassen. Also Dinge, die jetzt zu weit abseits liegen würden. Unlängst hat mich ein Kollege gefragt, ob ich in einem Buch über Ösophagus-Chirurgie, das Ösophagus-Anatomie-Thema bearbeiten könnte, also aus chirurgischer Sicht. Anatomie, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht in dieser kurzen Frist, weil das ist schon wieder so weit weg von dem, womit ich mich doch die längste Zeit beschäftigt habe, auf halbwegs annehmbarem Niveau. Und das würde wirklich zu viel verlangen, dass ich mich da wirklich einfuchse in diese spezielleren, chirurgisch orientierten Fragen.
Ich meine auch, dass du vor Jahren mal, als ich dich gefragt hatte, wie das denn klappen soll in meinem Leben, dass ich dieses ganze Wissen aufnehmen kann, meintest du nur mal, ach, je mehr du weißt, umso leichter wird's. Ist wahrscheinlich so.
Ja.
Es ist dann ein Muster im Kopf, und dass dann die neuen Fakten einfach reinsortiert werden können. So same, but different.
Natürlich, du entwickelst ja mehr oder weniger unwillkürlich, unbewusste Strategien, wie du sozusagen die diversen Ordner auf deiner Festplatte organisierst und dann auch wiederfindest. Das kriegt man so ein bisschen in die Übung. Das findet sich dann. Und man muss aber immer im Training bleiben. Man muss immer da am Ball bleiben. Und da ist zum Teil ganz, ganz hilfreich, immer wieder in die Bibliothek zu gehen und da einfach die Bücher der Reihe noch auszunehmen und vor allem auch die alten Sachen. Gott sei Dank ist unsere Bibliothek im Institut jetzt wieder benutzbar. Die war lange Zeit Abstellraum für die neuen Büromöbel, die also da monatelang wegen der verzögerten Renovierung der Büros da drin geparkt haben, war völlig verstaubt. Aber das ist wieder sauber und kann man benutzen. Und dann sind einfach so Dinge, und das erfordert natürlich ein bisschen Training. Da im Rahmen von dieser Neubearbeitung von dem Hirnsturmkapitel habe ich immer wieder dann geschaut, weil da schreibt man dann zum Beispiel solche Sätze, dieses und jenes haben schon die alten Anatomen oder Embryologen im 19. Jahrhundert gewusst. Und dann denkt man sich plötzlich, also wer sind diese alten Embryologen? Und dann schaut man einfach nach und dann gräbt man immer tiefer in unserer alten Bibliothek und kommt dann tatsächlich ein bisschen weiter und kann das dann konkretisieren, dass zum Beispiel der Kupfer, der die kupferschen Sternzellen in der Leber beschrieben hat, der hat viel Neuroembryologie gemacht, also Hirnentwicklung bei Vögeln und bei anderen einfacheren Wirbeltieren. Und dann gehe ich in die Bibliothek und finde plötzlich Originalarbeiten von dem Kupfer oder viele, viele andere. Und da liest man sich dann ein bisschen fest und schon ist wieder ein kleines Universum da im Gehirn eröffnet, das einem dann wieder hilft, sich zu orientieren. Und was mir großen Spaß gemacht hat, und dazu hatte ich ja jetzt Zeit, die Zeit habe ich früher einfach gar nicht gehabt, in der uralten, ich weiß nicht, ob ich dir da mal erzählt habe davon, in der separaten Sammlung von den alten Gerlachs, also Josef von Gerlach und Leo Gerlach. nachzustöbern. Und die sind ja da in der Uralt-Bibliothek bei uns verstaubt, völlig verstaubt in diesen Ordnern. Und da einfach durchzuforsten. Ich habe konkrete Dinge gesucht, Originalarbeiten von verschiedenen Autoren da im 19. Jahrhundert. Auch dann stößt man auf Dinge und dann geht man schon wieder. Und weil sich niemand dafür für diesen Schatz interessiert, habe ich mich da einfach bedient. Also ich habe einen kleineren Stapel von uralten Separata mit den Widmungen schön mit der Hand geschrieben. Sehr verehrter Professor von Gerlach und vom Autor zugeeignet. Und das sind dann oft Anatomen, die dann später auch wieder berühmt geworden sind, die also aus ihrer Assistentenzeit dem renommierten Josef von Gerlach da ihr Separatum, ihren Sonderdruck geschickt haben. Das ist so witzig. Und oder alte Bücher, da ist eine Bibliothek, wo auch Physiologiebücher drinnen sind. In dieser Uraltbibliothek zum Beispiel so ein kleines Büchlein, das der erste Physiologe in Erlangen, der Isidor Rosenthal, geschrieben hat über Muskel und Muskelinnervation und so, gleich in drei- oder vierfacher Ausführung, sodass ich das dann meinen physiologischen Kollegen schenken konnte. Also der Hermann Handwerker hat eins gekriegt und der Herr Plattig hat eins gekriegt und der Christian Alzheimer, der sich da auch mit der Geschichte seines Vorgängers ein bisschen beschäftigt hat. Lauter solche Dinge. Oder Wilhelm Wundt wenn ich recht informiert bin, ist er das so der Begründer der Experimentalpsychologie gewesen im 19. Jahrhundert. Der war auch Physiologe und sein Lehrbuch der Physiologie finde ich da in dieser alten Bibliothek. Das ist aus den 1850er oder 1860er Jahren, glaube ich. Und das habe ich mir gleich immer unter den Nagel gerissen, weil die Gefahr besteht, dass im Rahmen dieser ganzen Institutsrenovierungen das Zeug einfach geschreddert wird. Da haben sie schon ein bisschen angefangen, so uralte Dissertationen einfach zu schreddern. Und das tut einem dann immer in der Seele weh, wenn man das beobachten muss.
Braucht man einfach auch ein bisschen Zeit und ein System im Kopf, um zu verstehen, dass das nicht einfach ein modriges Papier ist, sondern dass das ein Stück Medizingeschichte ist.
Das ist ein Stück Medizingeschichte. Was auch, ich meine, das Argument, heute findet man eh alles im Internet, stimmt ja einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, vor einem Jahr plötzlich eine große Entdeckung. Es ging auch durch die sogenannte Laienpresse, also Spiegel Online und all diese Papers. Große Neuentdeckung. Ein völlig neues Gefäßsystem im Knochen, in der Kompakter des Knochens wurde entdeckt. Erstautorin, eine tüchtige junge Frau, die jetzt übrigens in Erlangen in der Med3 in dieser Forschergruppe, da jetzt beim Georg Schett tätig ist. Wie heißt sie noch einmal? Irgendwas mit G. Also neues Knochengefäß. Wurde entdeckt. Und dann lese ich halt diese Arbeit, denke mir, das sind doch die Volkmann-Gefäße, also diese transversalen Kanälchen, die also so quer durch die Kompakter durchgehen und die Haverschen Systeme miteinander verbinden und mit dem Periost und so. Und das wird also große Neuentdeckung beschrieben. Dann suche ich verzweifelt nach dem Begriff Volkmann-Kanäle in dieser Arbeit. Auf den ersten Blick finde ich das gar nicht. Und nur irgendwann einmal die Behauptung, na, das können keine Volkmann-Kanäle sein, weil die sind angeblich viel dünner gewesen und außerdem eine pathologische Bildung und so weiter und so fort. Und dann habe ich begonnen, mich für die Volkmann-Kanäle zu interessieren und da stößt man auf lustige Dinge. Da stößt man zum Beispiel auf einen wissenschaftlichen Schlagabtausch in der Literatur zwischen einem renommierten Pathologen damals in Innsbruck, so um 1900 war das oder so in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, und einer aufstrebenden jungen Anatomin in Wien, weil der alte Herr, der beschimpft natürlich geradezu diese junge Frau, die verteidigt sich ganz tapfer gegen seine Anschuldigungen. Das als Originalliteratur zu lesen, wo sich halt vielleicht irgendwelche Gender-Forscherinnen ganze Dissertationsthemen ausdenken würden, das finde ich einfach so köstlich. Und sowas entgeht einem, wenn man wenn man keine Zeit hat, völlig klar, und das Tagesgeschäft das alles zurückdrängt. Und vor allem, wenn man diese alten Schinken einfach indistinkt schreddern lässt. Und ich habe das da, also bei mir zu Hause stapeln sich die Bücher, unter anderem sind es alte Bände, Zeitschriftenbände, gebundene Hefte aus unserer Uraltbibliothek, die, also wo schon geheißen hat, wir sind vor, glaube ich, einem halben Jahr oder sowas gebeten worden, doch einmal zu schauen, was man da unbedingt behalten soll und was man wegschmeißen kann. Also habe ich das, was behaltenswert ist, habe ich jetzt einmal zu mir nach Hause genommen, um das einfach vorm Schredder zu bewahren.
Ist es eine Art emotionale Bindung, die du zu Wissenserwerb hast?
Da ist viel, viel Emotion dabei, natürlich. Also so ähnlich, weil, wie ich gemerkt habe, dass ich selber fähig bin und gar nicht so unbegabt im Erwerb von solchem Wissen. Also das geht bei mir schnell rein. Es war Gott sei Dank in der Schule schon so. Ich habe nur einmal habe ich bei einer Geschichtsprüfung habe ich eine glatte 5 bekommen, weil ich zum Baptisterium in Pisa nichts sagen konnte. Da haben wir gerade also so Renaissance-Geschichte durchgenommen und diese ganzen Bauwerke von den berühmten Renaissance-Architekten. Ich habe das einfach nicht gelernt, ich habe mir da nichts angeschaut und habe offensichtlich auch in der Stunde nicht aufgepasst. Aber das ganze Studium hindurch, das hat mir nie Schwierigkeiten bereitet, also Dinge aufzunehmen und zu speichern. Zwar nicht eidetisch, also ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Und dann einfach zu erfahren und zu erleben, dass man selbst solches Wissen generieren kann, indem man eben wissenschaftlich arbeitet und auf die Weise auch Wissen schaffen kann. Das ist einfach ein Hochgefühl. Das ist so ähnlich wie Runner's High wahrscheinlich. Also ich bin kein Läufer, deswegen erfreue ich mich noch völlig intakter Kniegelenke. Aber es ist wahrscheinlich, es setzt bei mir wahrscheinlich auch Endorphine frei, vermute ich zumindest.
In welchem Moment? Wenn du schreibst oder wenn du...
In diesem ganzen Prozess, also wenn du im Mikroskop was siehst, was entdeckst, was noch niemand beschrieben hat, beziehungsweise wenn du was entdeckst, was mit deiner Methode noch niemand beschrieben hat und wo du plötzlich siehst, aha, das ist eigentlich eine Struktur, die schon bekannt war, aber vielleicht nicht wirklich richtig gedeutet wurde und so fort. Also von dem Moment dann über die ganze Aufarbeitung, das Schreiben ist dann das oft zermürbendste, wenn du dann vom Gutachter dann das zurückbekommst mit allen möglichen Kritikpunkten oder das Paper überhaupt abgelehnt wurde, dann ist es natürlich, da muss man einfach durch. Und wenn du dann die Publikation in der Hand hast, also gedruckt oder jetzt als PDF auf deinem Rechner bewundern kannst, das ist dann natürlich wieder dann der steile Anstieg der Glücksgefühle. Das sind so, mir fällt gerade der Vergleich mit den Wellen von der Corona ein. Das sind so Wellenverläufe. Und die fertige Publikation ist natürlich dann das ist der exponentielle Anstieg. der dann sehr langsam abfällt. Und was mich immer sehr, also sehr befriedigt hat und sehr froh gestimmt hat, die Erkenntnis, dass du als Klein, also das war damals in Zürich auch schon so, als Anfänger praktisch, als Nobody in einer bestimmten wissenschaftlichen Szene, mit also einem Paper in einem, also nicht unbedingt Spitzenjournal, also wenn man nach diesem Ranking gehen würde, also nicht in Nature oder Science, sondern in ordentlichen, anständigen Anatomenzeitschriften, wenn du dann, oder wenn ich dann meine Arbeit zitiert gefunden habe, in einer Arbeit, in einem Paper, in einem viel renommierteren Journal, also wo man dann gesehen hat, dass man wahrgenommen wird von viel berühmteren Autoren und viel berühmteren Arbeitsgruppen. Das sind auch so Glücksgefühle gewesen und die mich auch heute noch beflügeln, wenn du siehst, wenn du merkst, dass du nicht nur wahrgenommen wirst, sondern dass du ein gewisses Renommee hast, also dass man auch, und man ist natürlich eitel auch, das ist völlig klar. Ich schaue dann immer, wenn eine neue Arbeit erscheint, zu einem Thema, zu dem auch ich gearbeitet habe, ich schaue natürlich, ob wir zitiert werden und bin dann ein bisschen auch enttäuscht, nicht unbedingt gekränkt, aber ein bisschen enttäuscht, wenn eine wichtige Arbeit von mir selber oder aus unserer Arbeitsgruppe dann nicht zitiert wird, obwohl die ja auch ordentlich publiziert wurde. Also solche Emotionen spielen dann auch immer eine Rolle. Obwohl ich habe es nie darauf angelegt, ich bin auch nie auf die Idee gekommen, mich für irgendeinen Preis zu bewerben. Ich habe zwar befriedigt mitgenascht. Ich habe viel mit den Gruppen in der Physiologie zusammengearbeitet und auch bei den Pharmakologen. Und also mit Karl Messlinger, mit Peter Reh und mit Uli Zeilhofer und mit der Gisa Tix, wie die noch in der Pharmakologie war. Und die haben dann ihre Doktoranden, da war ich dann immer Co-Autor dabei, ihre Doktoranden dann für Preise vorgeschlagen. Und ich habe ein paar so Preisurkunden, die dann auch die Co-Autoren bekommen haben. Also irgendein Award in der Schmerzforschung ist mir dann zugeteilt worden und lauter solche Dinge. Aber mir war das immer völlig wurscht. Also ich habe nie da auch nur einen Moment dran gedacht, mich da selber zu bewerben. Das Einzige, was mich natürlich sehr, sehr ehrt, ich bin dann vorgeschlagen worden von meinem Mentor, dem Wolfgang Zenker, der ja wirkliches Mitglied in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist, der mich vor Jahren einmal vorgeschlagen hat als korrespondierendes Mitglied im Ausland. Und jetzt bin ich also seit 2012 bin ich tatsächlich korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was natürlich eine Ehrung ist. Aber wie gesagt, mir war das dann am Anfang fast peinlich, wie er mir gesagt hat, also schick mir deine ganzen Sachen, ich schlag dich davor. Das war mir fast unangenehm. Aber sei es drum. Also ich wehre mich da nicht dagegen. Also so konsequent wie der Groucho Marx. Du kennst wahrscheinlich das Zitat.
Er will in keinen Club, der genau, ihn als Mitglied aufnehmen
genau.
will.
Genau, so konsequent bin ich dann auch wieder nicht. Das wär zu viel des Guten.
Du hast ja aber das eine Zellart mal entdeckt. Ist das die richtige Formel?
Ja, so? die rektospinalen Neurone.
Und oft ist es ja so, wenn man irgendwas, Kajal zum Beispiel, hat was entdeckt und dann hat er das große Zellen von Kajal genannt. Du hättest ja irgendwie deinen Namen unterbringen können. Das hast du aber nicht gemacht, sondern du hast sie so benannt, wie sie sind.
Ich habe sie einfach anatomisch benannt. Sie müssen wahrscheinlich die Dörfler-Melli-Neuhuberschen Zellen sein, weil die Janine Dörfler-Melli war damals eine Doktorandin bei mir in Zürich. Und wir haben damals noch ganz was anderem gesucht. Und plötzlich haben wir diese Neurone da im Plexus myentericus vom Rektum entdeckt, die direkt ins Rückenmark projizieren. Die waren tatsächlich noch nie beschrieben. Und wir haben natürlich dann gesagt, das sind die rektospinalen Neurone, die tatsächlich auch akzeptiert sind. Unlängst hat mich vor ein paar wenigen Jahren der John Furness, das ist einer der Altvorderen in der Erforschung des enterischen Nervensystems, Australier. Wir kennen uns so ein bisschen. Und der hat mich einmal gefragt, ob es denn nichts Neues gäbe über diese rektospinalen Neurone, weil die letzte Publikation ist von 1993, weil ich einfach da mit den mir zur Verfügung stehenden Techniken war ich da am Ende der Fahnenstange. Ich konnte da nicht weiter und hatte auch keine zündende Idee, wie man diesen Neuronen näher auf den Leib rücken könnte. Ob es denn da nichts Neues gibt, und ich musste ihm dann einfach schreiben, na, leider Gottes, wir haben da keine neuen Erkenntnisse darüber gewonnen. Und naja, das ist so etwas, was er dann liegen bleibt. Ich habe auch niemand gehabt, den ich da sozusagen für dieses Thema hätte begeistern können. Aber sei es drum. Gut, die haben wir wirklich entdeckt. Und was wir auch entdeckt haben mit dem Jürgen Wöhrl zusammen, was zwar so in Ansätzen sich schon angekündigt hat, durch die Arbeiten eines älteren Kollegen in Wien, auch Helmut Gruber, so in den 60er Jahren, diese sogenannte enterische Koinnervation. Also dass die, weiß nicht, ob du das kennst, diese quergestreifte Esophagusmuskulatur, die wird ja konventionell innerviert vom Vagus über motorische Endplatten, cholinerge Motoneurone, und dann aber gleichzeitig aus den myenterischen Ganglien mit Nitriergen und so peptidergen Neuronen, also eine Koinnervation. Quergestreifte Muskulatur wird vom autonomen Nervensystem koinnerviert.
Und macht das dann die Peristaltik, dass ich auch gut schlucken kann, wenn ich im Handstand bin?
Ja, also es spielt sicher für die Peristaltik im quergestreiften Esophagus, spielt sicher eine Rolle, die nicht ganz klar ist. Und der übrige Esophagus ist so glattmuskulär, da wird die Peristaltik von den üblichen enterischen Reflexkreisen gesteuert und natürlich vom Vagus, der dirigiert das. Und wenn du im Handstand bist, läuft die Peristaltik auch so ab. Das ist schon so. Und wahrscheinlich, wir haben ja dann mit einer japanischen Arbeitsgruppe zusammen so ein bisschen Physiologie gemacht, und es scheint so zu sein, dass diese Koinnervation eine modulierende, inhibitorische Wirkung auf die cholinergen exzitatorischen Signale des Vagus hat. Was das genau bedeutet, was wirklich die Funktion ist und die Bedeutung, das ist nach wie vor unklar. Also, und Kollegen, die versucht haben, an In-vivo-Modellen, also an anästhesierten Ratten zum Beispiel, dahinter zu kommen, was das für die Peristaltik bedeutet, die sind da auch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Also es ist nach wie vor ein bisschen rätselhaft, aber nichtsdestoweniger, das haben wir auch ganz ordentlich immer wieder publiziert, und der Jürgen hat sich da habilitiert auch damit, und das ist schon eine ordentliche Sache. Und dann, du erinnerst dich sicher an den Falk Schrödel.
Nee. Wir sind in Innsbruck jetzt, oder?
Nein, Salzburg.
Ah ja.
Salzburg. Auch schon seit 11 Jahren ist er in Salzburg. Mit dem Falk zusammen haben wir uns für diese Nervenzellen in der Aderhaut, also in der Choroidea, interessiert, und zwar vor allem bei den Vögeln. Die gibt es nur beim Menschen und bei Vögeln in ausreichender Zahl, also ein paar Tausend haben wir da in der Choroidea. Und das ist da ein Thema gewesen, das auch von der Cassie Flügel bei der Elke Dreckhol im Lehrstuhl bearbeitet wurde, und von den Ophthalmologen, also der Naumann hat sich da immer sehr, sehr dafür interessiert und diese Studien auch sehr, sehr gefördert. Und wie gesagt, das ist auch etwas gut. Die Zellen, die kennt man im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert. Das haben auch eure Histologen schon gesehen, dass da Nervenzellen in der Choroidea sind. Aber so die genaueren Zusammenhänge, die hat dann vor allem der Falk mit verschiedenen experimentellen Ansätzen eigentlich recht schön herausarbeiten können, sodass wir ja eigentlich einiges da machen konnten. Das wird auch weiter bearbeitet. Ich habe gesehen, der Falk hat in Salzburg jetzt so ein Forschungsprojekt, wo sie mit elektrophysiologischen Methoden jetzt versuchen, wieder ein bisschen dran zu gehen. Und in unserer Augenklinik, da ist die Bettina Hoberger, die ist jetzt da Augenärztin geworden und die hat da auch weitergearbeitet. Und der Antonio Bergwar ist ja auch aus dieser Thematik heraus. Und da haben wir unlängst, das haben wir sogar auch publiziert, also da ist die Bettina Erstautorin, es scheint so zu sein, dass deren Aktivität, die haben wahrscheinlich irgendwas mit der Perfusion, mit der Zirkulation in der Choroidea und all diesen Dingen was zu tun, mit Augendruckregulation, dass diese Aktivität von diesen Neuronen, die also Peptide freisetzen und Stickoxid als Transmitter, die unterliegt vermutlich tageszeitlichen Schwankungen. Und das haben wir so also provisorisch einmal in eine Hypothese eingebaut, dass das vielleicht mit den tageszeitlichen Schwankungen des Augeninnendrucks und so weiter und so fort zu tun haben könnte. Also auch etwas, was, wenn man da dranbleibt an dem Thema, wahrscheinlich noch einiges an interessanten Dingen bringt. Und da bin ich eigentlich ganz, ganz froh, dass das also nicht versandet, sondern dass es da einige Dinge, die weitergehen.
Ja, wo du gerade den Vagus nochmal so ansprichst, hast du von dieser polyvagalen Theorie gehört?
Ich musste schmunzeln, weil ich habe da deine E-Mail gelesen. Ja, von der habe ich sehr viel gehört. Das ist ja eine Theorie von einem Stephen Purges, das ist amerikanischer Psychiater, ist die Mitte der 90er Jahre formuliert worden, erstmalig. Und ich kannte die nicht. Die ist zwar sehr beliebt unter Psychologen und Psychosomatikern und Osteopathen. Und ein osteopathischer Kollege, der hat mich vor 6 Jahren, 2014, traf ich den zufällig einmal bei so einem kleinen Fortbildungskongress, fragte mich, was ich denn davon halten würde. Ich hatte den Namen vorher nie gehört. Und die ist auch unter den Vagus-Profis, also von der neuroanatomisch-neurophysiologischen Seite her, völlig unbekannt, kennt niemand. Und dann habe ich begonnen, mich also für diese Arbeiten von Purges zu interessieren, habe also viele von denen gelesen. Und bin dann irgendwie stutzig geworden, weil die ist zwar genial, ist eine gute Idee und dieses Social Engagement System, wo er den Vagus ins Zentrum stellt, das existiert zweifellos, nur schreibt er dem Vagus Funktionen zu, die der Vagus zweifellos nicht ausführt. Und zwar ist der Vagus zwar ein, sozusagen, er ist ein ausführendes Organ von dem, was dieses Social Engagement System da sich ausdenkt gewissermaßen. Das sind Netzwerke, die zum großen Teil da in dieser ventrolateralen Medulla zwar vorhanden sind. Das ist der Atemrhythmusgenerator und das Kreislaufzentrum und das ganze Formatio Reticularis-Zeug, was da herumliegt, die ja bidirektionale Verbindungen zu allen limbischen Strukturen haben und zum periaqueduktalen Grau und Hypothalamus und so. Und der Vagus spielt da sicher eine wichtige Rolle, vor allem auch, weil er die vagalen Afferenzen aus der Peripherie eingeschleust werden in diese ganzen zentralen vegetativen Steuernetzwerke und auch in kognitive Netzwerke. Und Nur bin ich beim Lesen dieser Porges-Arbeiten dann stutzig geworden, weil da schreibt er einfach so ganz locker, also der Vagus kontrolliert auch die mimische Muskulatur und er kontrolliert das Hören, weil es gibt dann Ramus auricularis des Vagus, aber der hat mit dem Hören nichts zu tun. Und dann habe ich begonnen einmal zu schauen, wen er da zitiert. Er hebt ja sehr wesentlich auch auf eine phylogenetische Grundlage für seine Theorie ab und sagt, also diesen ventralen Vaguskomplex um den Ambigus. Der Ambigus ist ein interessanter Kern, ist zweifellos eine komplexe Struktur per se, weil der enthält ja nicht nur die Motoneurone für Kehlkopf und Pharynx und so, sondern auch die kardioinhibitorischen Neuronen, also die parasympathischen präganglionären Neurone, die zu den Ganglien im Herz gehen. Das ist alles Ambigus und der ganze Ambigus ist eingebettet in diese Atemrhythmus-Zeugs und so fort. Und dann habe ich einmal geschaut, wen er da zitiert als Grundzeugen für seine behauptete Theorie. Und da zitiert er unter anderem, also man merkt dann auch, da sind auch viele Fehlzitate drinnen, also Arbeiten so aus der Vagus-Literatur, die ich selber kenne, wo man dann plötzlich sieht, da hat er sich wahrscheinlich verschrieben, dass das passiert. Kommt in den besten Familien vor, dass man so Citation Errors macht. Wenn man im Reference Manager, da hast du ja immer deine Autoren alphabetisch geordnet mit ihren Arbeiten. Und wenn du da dich in der Zeile irrst, schwupps, ist ein falsches Zitat von irgendeinem Autor drinnen. Und das ist ein bisschen irreführend. Aber dann zitiert er einen gewissen Edwin Taylor. Und der Edwin Taylor ist ein englischer Physiologe, der sich sein ganzes Leben mit so kardiorespiratorischer Koordination bei allen möglichen Spezies, bei Fischen, bei Reptilien und natürlich auch bei Säugern beschäftigt hat. Der dürfte so ähnlich so alt sein wie ich oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Und der Edwin Taylor, den führt er an als Kronzeugen für seine Behauptung, dass dieser ventrale Vaguskomplex mit dieser vor allem kardiorespiratorischen Wirkung, dass das eine Erfindung der Säuger sei, dass das bei anderen Viechern nicht gäbe. Und dann habe ich einmal die Literatur nachgeschaut, und zwar geht es hauptsächlich ja um die schnellleitenden kardioinhibitorischen Neurone, die zweifellos auch bei uns im Nucleus ambiguus lokalisiert sind. Ein paar gibt es auch im dorsalen Vaguskern, die sind aber wahrscheinlich nicht so schnellleitend und was die machen, weiß man nicht wirklich. Aber dann habe ich in der Originalliteratur gefunden, dass so in den 80er Jahren, dass diese schnellleitenden kardioinhibitorischen Vagusneurone, dass die auch bei den Knorpelfischen schon gibt, also bei den Haien 300 Millionen Jahre, 400 Millionen Jahre alt. Und dass das also keineswegs eine Erfindung der Säuger ist. Es wird vom Porges so ein bisschen hingetrimmt auf seine Theorie, stimmt aber nicht. Und diese uralten Viecher, also Knorpelfische, auch die Knochenfische, die haben tatsächlich auch schon zwei Vaguskerne. Die haben einen dorsalen Vaguskern und einen ventralen Vaguskern. Und haben fleißig, also schnellleitende, myelinisierte, kardioinhibitorische Neurone, die jetzt deren Herzschlag mit der Kiemenaktivität koordinieren. Also die Viecher haben auch schon eine kardiorespiratorische Arrhythmie, also praktisch eine Sinusarrhythmie, und die von den, ganz wesentlich von deren Atemrhythmusgenerator gesteuert wird.
Und, das ist das, was du in dem Artikel mir geschickt hattest von Gayenne.
Genau. Und nun so bin ich da immer tiefer in diese vergleichende Literatur eingestiegen. Und dann finde ich, und ich kann dir das gern schicken, 2007 hat nämlich Edwin Taylor mit einem Schweizer Psychosomatiker, mit einem Herrn Grossmann, eine vernichtende Kritik publiziert zu dieser Polyvagaltheorie, wo die praktisch schreiben, das ist ein Blödsinn, schlicht und einfach, was der Porges da behauptet. Und Es gibt dann noch ein anderes Paper, da haben sie einen Lungenfisch untersucht, also dieser Edwin Taylor mit anderen Mitarbeitern, einen Lungenfisch, bei dem man genauso also das Äquivalent zur Sinusarrhythmie findet. Und wenn man bei den Viechern praktisch die Herzratenvariabilität messen würde, kämen ganz ähnliche Dinge raus wie bei den Säugern. Also diese behauptete phylogenetische Basis für die Polyvagaltheorie, die ist sehr, sehr wackelig. Und ich habe jetzt, ein Freund von mir, der leitet so eine Osteopathie-Schule in Hamburg oben. Osteopathie-Schule Deutschland, das ist der Thorsten Lien.
Und mit dem hast du den Faszienkurs gemacht, oder im Institut?
Wir haben ja immer im Institut für die Osteopathie-Schule Deutschland so Anatomiekurse gemacht. Das ist genau der. Und ich bin auch dort immer so als Dozent tätig, so gelegentlich und erzähle denen was über Faszien und Neuroanatomie und was ich halt so ein bisschen weiß. Und dem Thorsten Lien habe ich diese Kritik an der Polyvagaltheorie geschickt, weil der ist natürlich auch, der kennt auch den Stephen Purchase persönlich und die sind ja alle hin und weg von dieser Polyvagaltheorie. Und dem habe ich diese Kritik geschickt. Und jetzt hat der Thorsten Lien sich auch ermahnt, und da hat er mich als Co-Autor auch draufgesetzt und hat ihn in dem amerikanischen Osteopathenjournal, da gibt es das Journal of the American Osteopathic Association oder so ähnlich heißt es, eine Erwiderung, also mit meiner Unterstützung und mit diesen ganzen Kritikpunkten an der Polyvagaltheorie geschrieben. Und das hat natürlich dann die Runde gemacht in der ganzen Purchase der Clique. Und das hat dem Stephen Purchase gar nicht gefallen. Und der hat dann dem Thorsten dann auch einen bösen Brief geschrieben. Wir haben jetzt auch wieder, also Thorsten und ich, in einem deutschen Osteopathenjournal, weiß ich gar nicht welches, ist jetzt auch noch einmal so eine etwas ausführlichere Kritik drinnen, wo wir einfach zeigen, dass diese Bezeichnung polyvagal für diese Theorie, die vielleicht ihre Meriten hat, das mag ja sein, kann ich nicht beurteilen, dass dies einfach eine Fehlbezeichnung ist, weil da wird die Kausalität umgedreht. Also da wird der Vagus, der ja anatomisch definiert ist, da wird der Vagus zu einem Koordinator gemacht, der er schlicht und einfach nicht ist. Koordinieren tun da andere Netzwerke, die mit dem Vagus jetzt zunächst einmal gar nichts zu tun haben. Und es ist zumindest eine Fehlbezeichnung. Und der Stephen Purchase, der ist ein unheimlich aktiver und viel publizierender Mensch. Also, und der hat sich natürlich sehr gebauchpinselt gefühlt, dass diese Polyvagaltheorie, die vielleicht in der Praxis, also es gibt da viele, viele Leute, die schwören auf die Polyvagaltheorie, nämlich als Therapeuten. Aber die wissenschaftliche Grundlage, die behauptete wissenschaftliche Grundlage ist also sehr, sehr dünn, beziehungsweise ist einfach irreführend.
Das war auch mein Eindruck, dass es ganz hervorragend klappt und die Leute, die in dem Workshop, wo ich davon jetzt hörte, damit arbeiten, sind völlig begeistert und es ist ein Konzept, was anwendbar ist und was in vielen klinischen Situationen dem Therapeuten eine gute Hilfe gibt, wo der Patient gerade steht. Letztlich wirklich ganz viele psychopathologische Situationen und Prozesse ganz hervorragend benennen kann oder helfen kann beim Benennen. Und ich hatte aber auch den Eindruck, eben durch dieses phylogenetisch Herbemühte, das ist so ein kleines bisschen wie diese große Fixierung der Psychologen auf die Statistik. Wenn man sich anschaut, was die Psychologen im Statistikkurs oder in der Vorlesung für Prüfungen haben, da ist ja, was wir im Medizinstudium machen, dagegen ja irgendwie Stoff 11. Klasse. Ich meine, dass das ein bisschen aus der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts kam, als ganz viele Frauen an die Universitäten kamen und sich dann nur die Psychologie gesucht haben, weil es auch ein spannendes Fachgebiet ist. Und ich meine, dass so eine Feminisierung des Fachgebiets durch solche Implantationen von irgendeiner überdrehten Wissenschaft dann vielleicht abgewendet werden sollte, sodass man sagt, wir sind bitteschön auch Naturwissenschaft, wir sind keine Sozialwissenschaft, was ja diskreditierend wäre für alle sozialen Wissenschaften. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja, der Unterschied ist kein großer. Beides sind deskriptive Gebiete. Nichts davon ist normativ. Also man hätte auch einfach sagen können, das passt schon so und wir wollen das gerne sein, aber es wirkte auf mich so, als ob das eben dann zu feminin gewesen wäre. Und wenn man hier einfach sagt, ich spüre jetzt was und deswegen mache ich das so und so oder ich spüre mich rein, ich schwinge mich ein, das sind ja originär, wenn du in der Dualität von männlich und weiblich das beschreiben möchtest, dann sind das eher weibliche Qualitäten des Erlebens, die uns als Mann natürlich auch zur Verfügung stehen. Das ist die Schwierigkeit, was man da hat, wenn man auf dieses dünne Eis von männlich und weiblich geht und diese verschiedenen Zuschreibungen. Aber natürlich gibt es in Frauen männliche Qualitäten und weibliche Qualitäten, in Männern gibt es männliche und weibliche Qualitäten. Und das ist dieses Einschwingen auf jemand anders, das ist eine weibliche Qualität. Und man braucht da überhaupt keine phylogenetische Herleitung, um es wertschätzen zu können, dass es funktioniert.
Ja, also nachdem ich, also noch bevor ich diese fundierte Kritik von dem Edwin Taylor und Grossmann gelesen habe, je mehr ich da mich mit dem ganzen Purchase-Schrifttum und der behaupteten Grundlage beschäftigt habe, umso mehr ist mir klar geworden, der Purchase hat genau aus dem Bedürfnis dafür wahrscheinlich aus seiner therapeutischen Erfahrung konstruierte Sicht verzweifelt nach einer biomedizinischen, anatomisch, phylogen und so weiter und so fort Grundlage gesucht. Und das hat er dann geschwind zusammengestoppelt und er ist schnell fündig geworden, weil über den Vagus gibt es natürlich viel Literatur. Und allein schon, wenn man jetzt sagen würde, was sicher stimmt, dieser ganze ventrale Komplex in der Ventrolateralmedulla, also wo der Ambiguus drinnen liegt mit seinen zwei Gleisen, einerseits zum Herz, andererseits zu der Branchiomerenmuskulatur, Pharynx und Larynx, und drumherum diese ganzen rhythmisierenden vitalen Zentren, die natürlich auch auf den Ambiguus wirken. Es sind diese ganzen, logischerweise, die ganzen Motoneurone, die um diesen Aerodigestivtraktor herum liegen. Also angefangen von der Zunge, Pharynx und so, bis zur infrahyalen Muskulatur und natürlich Zwerchfell sowieso, die werden ja alle respiratorisch moduliert. Ja, klar. Und das kommt von diesem Atemrhythmusgenerator, der strahlt aus mit über ganz dezidierte, langsam entschlüsselbare Bahnverbindungen zu diesen Motoneuronpools. Das ist schon etwas, was ganz wichtig ist, aber das ist nicht vagus und auch nicht polyvagal. Was sicher richtig ist, dass der dorsale Vaguskern und zusammen mit dem Solitariuskern, was man auch gerne als dorsalen Vaguskomplex bezeichnet, das ist die Zentralstelle, über die der Verdauungstrakt gesteuert wird.
Das ist, also wenn ich Schiss habe, dann kommt das von da?
Wobei das auch ein bisschen komplizierter ist. Aber wahrscheinlich, man hat sich ja immer gefragt, da spielen wieder diese Schwarz-Weiß-Konzepte, Stress ist Sympathikus und alles andere ist Parasympathikus. Warum hat man Schiss, wenn man im Stress ist oder wenn irgendwie Gefahrsituationen bestehen, wo man doch weiß, dass der Sympathikus die ganze Peristaltik runterreguliert. Da dürfte also gar nichts passieren. Und das hängt aber sicher damit zusammen, dass wahrscheinlich aus dem periaqueduktalen Grau oder was weiß ich woher zum dorsalen Vaguskern da Signale kommen, die jetzt die Peristaltik erst recht antreiben. Und das ist auch etwas, was einfach zeigt, dass dieses ganze vegetative Nervensystem eine ziemlich komplexe Geschichte ist. Und diese einfache Sympathikus-Parasympathikus, Zuteilung sehr bald einfach nicht mehr verwendet werden kann als Erklärung. Und was genauso irreführend ist, die Afferenzen aus der Peripherie, die jetzt im Vagus laufen und natürlich in den ganzen sympathischen Nervensplantnitzi und was es Tolles gibt, die würde man ja intuitiv als parasympathische bzw. sympathische Afferenzen bezeichnen, was auch in die Irre führt. Die lassen sich nicht auf das efferente, gleichnamige System fixieren, sondern die werden verwendet für alle möglichen Reflexe. Unlängst habe ich ein Paper gelesen, da hat jemand bei der Ratte experimentell den zervikalen Vagus stimuliert, also afferente Fasern im zervikalen Vagus, und findet dann plötzlich eine Mitriasis. Obwohl man doch intuitiv denken würde, das sind parasympathische Afferenzen, die müssten eigentlich eine Miosis machen, weil dort der Parasympathikus aktiviert ist. Also das zeigt einfach, dass da im Hirn drinnen Dinge passieren, also oder dass dieses System nicht so tickt wie unsere vereinfachende Dichotomie, diese Parasympathikus-Sympathikus-Zweizügeligkeit, die man so auf alles Mögliche anwendet.
Ja, gerade was die Weite der Pupille angeht, ist ja klar, als über den Sympathikus in Stresssituationen vermittelt, aber in Momenten, wo man sich tief in die Augen schaut, bei einem gut verlaufenden Date, ist es ja auch so, dass die Pupillen weit werden.
Ja, ja.
Wie machen Sie das denn? Da ist ja hoffentlich nicht der Sympathikus vorrangig.
Ja, ja. Also diese Netzwerke, die efferenten Kanäle kontrollieren, denen ist Sympathikus und Parasympathikus ziemlich wurscht. Also die arbeiten im Hinblick auf adäquates Verhalten. Wenn man sich tief in die Augen schaut und die Pupillen dann eng werden, dann hat das eher einen kritischen Beigeschmack und führt wahrscheinlich nicht zu einer geglückten Beziehung, weil dann verengt man auch die Lidspalte ein bisschen und darum ist ja die Belladonna mit der Weitung für die Weitung der Pupille ist ja auch so etwas, was nichts mit dem Sympathikus zu tun hat, sondern da wird einfach der Parasympathikus gehemmt und eben situationsadäquat ist dann das Auge der Partnerin eben glänzend und so weiter und so fort. Und das sind eben die Dinge und diese Polyvagaltheorie, die, wie gesagt, die arbeitet, was die anatomisch-physiologische Fundierung anlangt, da auch so ein bisschen holzschnittartig. Und das geht natürlich dann in Richtung die Osteopathen, die verstehen sich ja auf Vagustherapie. Es gibt ja alle möglichen Griffe und vermeintliche Vagusbeeinflussungen, wo ich mir dann auch immer sage, also wenn man da wirklich am Vagus herumziehen würde, wäre der Patient wahrscheinlich schon tot, weil das den kardioinhibitorischen Vagus wahrscheinlich zu sehr strapazieren würde. Die haben ja da so Vorstellungen, dass wenn man da in der Nähe vom Foramen Jugulare hier palpiert, dass man so Recoiling-Phänomene auslösen kann. Alles ganz fantastisch, was Sie da beschreiben mit den Modellvorstellungen, die Sie zur Verfügung haben. Aber wahrscheinlich ist es was ganz anderes. Also kurzum, wenn es dich interessiert, ich schicke dir diese Kritik von dem Taylor und Grossmann, wo sie Punkt für Punkt zeigen, dass die Polyvagaltheorie so in der publizierten Form erschmoren ist.
Okay. Spannend. Und für mich ist jetzt auch ganz spannend, wie gliedere ich die letzte halbe Stunde Neuroanatomie aus einem Podcast für ganz anatomisch unbeleckte Zuhörer. Aber ich glaube, da muss jetzt einfach nochmal ein neues Podcast-Format erfinden dafür.
Musst du einfach streichen. Einfach
rausstreichen. Nein, das werde ich ganz sicher nicht streichen. Das war jeder Satz ein Golden Nugget. Sehr, sehr spannend. Dankeschön für die Vorlesung. Ich habe noch zwei Fragen, wenn es die Zeit erlaubt.
Ja. Meinetwegen gern.
Du hast unglaubliche Mengen anatomische Sachen gelesen. Liest du auch noch so Sachen zum Spaß?
Oh ja.
Was empfiehlst du mir? Was ist auf deinem Nachttisch gerade?
Ich hab diese Frage gelesen und mir auch gemerkt, ich habe ein paar Empfehlungen. Und zwar, also ich lese immer, und das liegt ständig bei mir herum, ich lese romantische Gedichte. Also Eichendorff, Mörike und alles, was es da so gibt. Immer so zwischendurch. Und dann habe ich, das interessiert dich vielleicht, unlängst ein Buch, also wirklich, da habe ich mich durchgearbeitet, von einem Philosophen, der heißt Martin Ronheimer. Martin Ronheimer, das ist ein Priester, katholischer Priester, aber ein, wie er sich von sich selber sagt, ein katholischer Liberaler, sozusagen. Der hat so irgendeine Professur an der Vatikanischen Universität und auch an irgendeinem Institut in Wien. Und der hat ein Buch geschrieben, in dem er sich mit diesen ganzen Fragen von Evolution und alles, was da auch in Richtung des sogenannten Intelligent Designs geht, so als Gegenposition, als Erwiderung auf die Kreationisten. Und er ist ein ausgewiesen und ausgefuchster Kenner des Thomas von Aquin. Und ist ja nicht unbedingt so ein Bestseller-Autor in heutigen Tagen, der Thomas von Aquin, aber der kennt den. Und dieser Martin Ronheimer, der hat ein Buch geschrieben, Die Krone der Schöpfung. Also was man sich ja fast nicht mehr traut, heutzutage zu sagen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sein soll. Das ist ja vermeintlich aus verschiedenen Richtungen schon tausendmal widerlegt worden. Ja, und auf jeden Fall. Er nennt dieses Buch Die Krone der Schöpfung und bringt es fertig, und das hat mich ziemlich beeindruckt. Als gläubiger Christ oder sogar gläubiger Katholik, die ganze Evolutionsbiologie und dieses Konstrukt, also vom Urknall über die Lebensentstehung und all das, was in Auseinandersetzung mit Leuten wie dem Richard Dawkins, der dieses, kennst du wahrscheinlich, der Selfish Gene.
Ja, das egoistische Gen. Genau. Später der Gotteswahn.
Ja. Also mit diesen bekennenden Atheisten setzt er sich auseinander und natürlich auch mit den Kreationisten und dem Intelligent Design und so fort. Und da habe ich mich wirklich durchgebissen. Es sind philosophische Texte zwar für ein Laienpublikum auch geschrieben. Man muss nicht professioneller Philosoph sein, aber es ist gut zu lesen, und man ist ganz, ganz erstaunt, weil man hätte das einem Katholiken, gut, er ist katholischer Liberaler, hätte man das gar nicht zugetraut, so intuitiv. Weil da hätte man gedacht, der besteht auf dieser. Aber er ist eben kein Kreationist und kein Evangelikaler. Für die ist ja die Schöpfungsgeschichte so wörtlich, wie es in der Bibel steht, und die Welt ist nicht älter als 4000 und noch ein paar zerquetschte Jahre. Und das Zweite, du wirst lachen, ich lese den Koran.
Ja.
Ich lese den Spannend. Koran. Den gibt es ja aus der Hand vom Hartmut Bobzin. Das ist ja der, glaube ich, jetzt da schon Zeit lang emeritierte Islamwissenschaftler hier in Erlangen an der Uni. Und der hat vor ein paar wenigen Jahren eine deutsche Übersetzung, Neuübersetzung vom Koran rausgegeben, wo ungefähr, also fast die Hälfte des Buches, oder zumindest ein Drittel, sind Kommentare also Kommentare zur Übersetzung und ganz, also wirklich haarklein. Und ich habe deswegen angefangen, den Koran zu lesen, weil ein Freund, der Markus Grunewald, also unser Bandleader von Midlife Chrysler, der hat gesagt, also du musst unbedingt das Buch von Thilo Sarrazin, da diese feindliche Übernahme, lesen, was da vor 2 oder 3 Jahren...
Deutschland schafft sich ab?
Oder ja, genau. Ich glaube, das ist dasselbe. Ja, Deutschland, also mit einem grünen Einband, Thilo Sarrazin, wo der auch anfängt mit also seitenlangen Zitaten aus dem Koran, also so herausgegriffene Verse aus verschiedenen Suren, wo also er dann belegt, wie schlimm der Islam ist und so weiter und so fort. Das Übliche halt, was im Diskurs halt jetzt so. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt schaust du mal nach, ob diese deutschen Surenzitate beim Thilo Sarrazin, wie sich die lesen beim Bobzin. Und das ist beeindruckend. Da kommt oft was ganz anderes raus. Abgesehen davon, dass man natürlich dann, wenn man den Kontext liest, merkt, das ist unheimlich schwierig, aus so einem völlig unbekannten, aus so einer unbekannten Geisteswelt da jetzt schlau zu werden. Obwohl, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, du verstehst den Koran nicht, wenn du nicht das Alte Testament kennst und das Neue Testament. Weil vor allem in den ersten Suren wird so viel Bezug drauf genommen, und die Figuren, also von den Propheten bis zum Jesus natürlich und die Maria, die sind ja auch im Koran ganz wichtig.
Das sind ja beides abrahamitische Religionen.
Ja, genau, es sind abrahamitische Religionen. Und was mir dann und was mich frappiert und wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich da wahrscheinlich auch nie in diese Denkwelt ein... Es ist ein Text, der oft völlig unverständlich ist und auch chaotisch. Also der Duktus, man ist ja so gewohnt, aus der Bibel so einen richtigen Duktus herauszulesen. Mhm. Das ist alles sehr schön geordnet und entspricht wahrscheinlich unserem abendländisch-griechisch geformten Denkschema und diesen Denkmustern. Aber im Koran ständig Wiederholungen und dann ständig Dinge, wo man sich denkt, ja, ein paar Verse vorher hat er genau dasselbe eh schon gesagt. Und das gipfelt oft in einer gewissen Frustration, weil ich dann sage, jetzt muss ich das Buch weglegen, das geht einfach nicht mehr. Aber ich habe jetzt vorgenommen, ich lese den einmal durch, was irgendwie eine ganz komische Erfahrung ist. Und ich frage mich wahrscheinlich, kleben die Mullahs und die, wie sie sich alle nennen, da die islamischen geistlichen
Imame,
genau, und dann auch diese Theologen, die da in dieser Al-Azhar-Universität in Kairo da immer vorgeben, wo es im sunnitischen Islam da lang zu gehen hat, wahrscheinlich kleben die so an ihrer irrsinnigen eigenen Geistesarbeit, in der sie versucht haben, aus dem Koran irgendwas Praktikables rauszulesen, also etwas, was über bloße Anweisungen für die Gestaltung des täglichen Lebens hinausgeht, obwohl die ja ziemlich konfus sind. Also wie man es geschafft hat, aus diesem Buch praktisch auch eine Staatsreligion zu machen und in diesen islamischen Gottesstaaten da, also bis hin zu einem ausgetüftelten Rechtssystem zu kommen. Das ist mir zumindest auf dem Stand, wo ich jetzt bin. Bin, glaube ich, bei der vierten Sure bin ich jetzt angelangt. Ist mir unverständlich, wie das geht.
Ja, wir sind ja der Länge nach sortiert. Da hast du ja das meiste jetzt schon hinter dir, wahrscheinlich mit der vierten Sure, oder?
Ja, das ist mir auch geläufig, dass die jetzt nicht...
Das wird leichter zum Schluss wahrscheinlich.
Thematisch oder... Also ich bin gespannt, ob mir da irgendein Licht aufgeht, weil aus dem chaotischen, konfusen Text da irgendwas Vernünftiges, nämlich auf etwas höherem Komplexitätsniveau rauszuarbeiten, das ist Also da muss ich die Leute bewundern. Das muss eine erhebliche Geistesarbeit gewesen sein.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich nicht so wie dieses streng Lineare, wie wir eben die Gedanken entwickeln, sondern es ist etwas, was primär an der Ästhetik auch orientiert ist. Ein muslimischer Kollege hat mir einen Koran mal zum Abschied geschenkt, als ich an einer Arbeitsstelle wegging. Und
hast du einmal den auch gelesen, Koran?
Ich habe mal bloß auf den Nachttisch gelegt. Ich habe ein bisschen reingeguckt und ich habe das noch gar nicht so systematisch angefangen, wie du das machst. Also es reicht, damit ich sagen kann, jawohl, das sind Verse. Aber es ist noch kein Studium gewesen, was ich dazu gemacht habe. Aber er hat auch gesagt, dass der Anspruch, den er da sieht in dem Koran, dass das eben das Wort Gottes sei und das auch so nicht veränderlich ist, hängt damit zusammen, dass das die schönsten Worte sind, die jemals über Gott geschrieben wurden. Also das ist hier in diesem Koran eben dann die Unique Selling Position. Und er sieht ja die anderen großen Religionen mit ihren Schriften, die haben ja auch eine gewisse Bedeutung. Und es wird ja auch vom Koran immer akzeptiert und auch Jesus wurde als Prophet angesehen. Aber eben, was den Koran als Schrift so bedeutsam macht, ist, dass es niemals vorher und nachher schönere Worte gab, um Gottes Herrlichkeit zu beschreiben. Mhm. Und deswegen scheint wohl auch diese Schrifttreue so bedeutsam zu sein. So habe ich das damals verstanden im Gespräch.
Das ist ein interessanter Aspekt, der natürlich in einer deutschen Übersetzung
der kommt das nicht so rüber.
Nur sehr unvollständig wiedergegeben werden kann.
Genau, die Übersetzung als solche ist eigentlich schon Häresie.
Ja, man müsste des Hocharabischen mächtig sein.
Genau, ich glaube auch. Also wenn man es ernsthaft betreibt, müsste man es so machen.
Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich versuche mich da jetzt auch, ich habe jetzt nur kurze Blicke in die Kommentare reingeworfen, weil da wird versucht, also in einer Transkription mit lateinischen Buchstaben werden auch die arabischen Wörter aufgeführt. Und das ist aber natürlich eine sehr, sehr unvollkommene Wiedergabe letzten Endes.
Ja, zumal auch der grafische Aspekt überhaupt nicht mehr da ist. Und die arabische Kalligraphie ist ja schon von unglaublicher Ästhetik. Mhm. Und das gehört natürlich dazu, dass es ein Geschehen ist aus Laut und Bild.
Ja, also in dieser Bobzin-Übersetzung ist jede Sure in arabischer Kalligraphie notiert und in der zugehörigen sozusagen phonetischen Transkription, also wie das klingt, wenn man das spricht, und dann in der Übersetzung. Und dann die anderen Verse natürlich lateinisch transkribiert auf Deutsch. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber nichtsdestoweniger, das ist, wie gesagt, seit einiger Zeit meine Nachtlektüre. Und vorher habe ich, wo ich auch irrsinnig lang dran gelesen habe, das war die Obstdiebin von Peter Handke. Das ist das letzte größere Buch, was er geschrieben hat, auch vor, glaube ich, 4 Jahre ist das jetzt da schon her.
Ich glaube, da habe ich nur die Zeitartikel dazu gelesen.
Ja, es ist ja um seine Nobelpreisverleihung ist ja viel wieder kontrovers diskutiert worden. Und ich habe das nur am Rande. Ich war im Sommer war ich beim Salzburger Festspielen und da ist ja ein Stück von ihm jetzt uraufgeführt worden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so in den entweder 2003 oder 2005, schon eine Weile her, hat sich ein junger Tscheche, Zdeněk Adamec, selbst verbrannt. Ohne dass so richtig klar geworden ist, warum. Also kein dezidiert politisches Manifest war das oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich durch die Zeitungen gegangen, aber die Welt stand praktisch vor einem Rätsel. Er hat sich nur in sehr allgemeinen Worten über den miserablen und katastrophalen Zustand der Welt geäußert in so einem Abschiedsmanifest und hat geschrieben, also deswegen verbrennt er sich jetzt, deswegen begeht er jetzt Selbstmord durch Verbrennen. Und auf dieser, also biografisch, man weiß von dem kaum etwas, der ist nie besonders hervorgetreten, also als politischer Aktivist oder sonst irgendwas. Und es war ja auch eine Zeit, wo in Tschechien, also das war die Zeit, wo Tschechien schon längst in der EU war und also keine großen politischen Aufruhrstimmungen gewesen sind. Und Peter Handke hat jetzt aus diesen paar wenigen biografischen Informationen begonnen, ein Theaterstück zu schreiben, hat umfangreich recherchiert, hat die ganzen Zeitungskommentare aufgearbeitet, hat einen richtigen Fundus da sich erarbeitet und hat da ein 6-Personen-Theaterstück draus gemacht, was einfach beeindruckend war, wie man aus so einer dürren Zeitungsmeldung da ein zweistündiges Bühnenstück machen kann. Und das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckt. So geht Kunst.
Ja, offensichtlich. Ja. Die Aufnahme und die Reflexion. Und das Rückspielen in die Gesellschaft. Aber Winfried, wir haben so viele Themen jetzt besprochen. Das war ein Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt bei 2¼ Stunden fast.
Tatsächlich.
Also tatsächlich. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich werde es ein bisschen beschneiden müssen. Eigentlich muss man da 3 Sendungen draus machen, inhaltlich. Das, allein schon von den Shownotes, die unten rein müssen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine detailreichen und eloquenten Antworten. Es war wundervoll, dir zuzuhören.
Du, Christoph, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr belabert. Das war immer schon ein Problem von mir, wenn ich einmal anfange zu reden über Themen, wo ich glaube, was sagen zu können, wird das immer doppelt so lang.
Das macht ja bloß, der Kontext macht es zum Problem. Jetzt gerade ist ja Kernkompetenz. Das ist einfach ein ganz anderer Kontext. Ich habe es genossen.
Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ich finde es, habe es ganz, ganz lustig gefunden, da mit dir zu sprechen. Und mich berührt es tatsächlich tief, dass du auf diese Idee gekommen bist, mich da zu befragen.
Ja, vielleicht, weil du keine Ahnung hast, wie sehr mich das jetzt heute noch begleitet, was ich in dieser Zeit damals in der Anatomie mitgenommen habe und von dir in der Zeit auch mitgenommen
habe. Ja, du weißt ja, es gab so wie dich, gab es nur ganz, ganz wenige, die, und das ist zum Teil, glaube ich, auch ein Verdienst von Toni gewesen. Toni war ja so ein, auch so ein bisschen ein oder ist wahrscheinlich noch immer ein Charismatiker, der es vortrefflich versteht, besondere Menschen um sich zu scharen.
Ja, ich denke auch, einfach weil er sich dann besser unterhalten fühlt in seinem Leben.
Ja,
es ist ihm vortrefflich gelungen. Dankeschön. Danke für diesen langen Einblick in dein Leben und in dein Berufsleben und in das Universitätsleben. Ich habe es so genossen, dir zuzuhören. Ich glaube, ich habe so wenig gefragt. Ich habe mich einfach zurückgelehnt und genossen.
Nee, also du hast alle Fragen, die du so formuliert hast, hast du da angebracht.
Super, also, wenn mir in den nächsten Monaten nochmal so 1-2 so neuroanatomische Sachen einfallen, dann würde ich mich einfach wieder melden und dann
melde ich dich, klar, kein Problem. Kein Problem.
Ja, wie schön. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Abend und morgen einen schönen Start in die Woche.
Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und
danke.
Alles Gute.
Ja, dann geht dir auch gut.
Tschüss. Ja, tschüss, tschüss.
Du hast vielleicht gemerkt, die Zeit in der Anatomie war für mich sehr wichtig, prägend, lehrreich und ich habe tolle Menschen kennengelernt. Aus diesem Gespräch, über das ich mich immer noch freue, ziehe ich zwei wichtigste Take-Home-Messages. Erstens, fokussiere auf das, was du gut kannst, um produktiv zu sein. Zweitens, sei offen für alles abseits des Weges, um kreativ zu sein. Du findest Winfried zum Beispiel auf ResearchGate, das ist eine Art LinkedIn für Forscher. Außerdem findest du in den Shownotes, neben diesem Link, die Links zu den Büchern, über die wir jetzt am Schluss sprachen. Bestell bei Buch 7 und tu dir etwas Gutes. Teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.